Hallo und herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast, Ausgabe 22. Ich bin der Felix und links von mir sitzt
der Florian und wiederum links von mir sitzt
die Anke und dann kommt schon wieder Felix. Oh mein Gott.
Ja. Herzlich willkommen zurück. Ihr findet uns, wenn ihr uns außerhalb dieser Aufnahme finden wollt, findet ihr uns auf Twitter unter @fehlfarbenpod, auf Facebook unter fehlfarben-podcast oder auch per E-Mail fehlfarbenpodcast@gmail.com. Heute sprechen wir sogar über drei Ausstellungen.
Nein!
Wir haben eine größere und zwei kleinere besucht. Zum einen sprechen wir über Bodycheck, Martin Kippenberger, Maria Lasnik im Kunstbau des Lehnbachhauses. Und dann sprechen wir auch noch über Enne Biermann, Vertrautheit mit den Dingen, und Franz Radziwill, zwei Seiten eines Künstlers, die momentan in der Pinakothek der Moderne stattfinden. Wir haben natürlich auch wieder einen Wein am Start. Wir verkosten heute drei Kerne. Die Weiße Rebsorte Kerner entstand als Kreuzung im Jahre 1929 und zwar aus roten Trollinger und weißem Riesling und wurde im Jahre 1969 in die Sortenliste mit aufgenommen und feiert dieses Jahr, also je nach Leseart, entweder den 90. oder den 50. Geburtstag. Also Happy Birthday, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu Wein 1.
Good. Ich habe Kork im Glas. Ich setze aus. Wieso ist hier Kork? Scheiß Kork. Schwenk, schwenk, schwenk. Ich behaupte, die sehen alle gleich aus, aber die Jungs meinen das nicht. Oh. Fruity. Och. Mhm. Ich glaube, Kerner werde ich mögen. Mhm. Dieses Korkisch ist so scheiße. Der ist saurer als die Nase.
Ja.
Hi.
Also man merkt, dass er vom Riesling kommt, finde ich.
Ja.
Oh, da kommt jetzt aber ganz viel Gummibärchen daher.
Oh, das ist also geil. Ich dachte, in der Nase war so ein kleines bisschen Mineral da.
Mhm.
Also jetzt nicht sauer, aber so ein ganz kleines bisschen, was du meinst vielleicht.
Also ich finde, er auch total fruchtig, süß, saftig. Und dann ist der Mund total sauer. Und dann wird er ein Gummibärchen.
Ja, ja, ich finde, am Gaumen, im Nachgang, da ist dann doch relativ viel Restzucker drin vom Gefühl her.
Genau,
ja,
aber dafür muss man eben erstmal diese Säure durch. Aber der Abgang ist echt geil.
Ja. Kann man machen.
I like.
Interessant.
Boah,
nee,
weil ich
mich jetzt gar nicht auf irgendwie festlegen könnte, ich meine, welche Fruchtaromen das jetzt sind. Also es wirkt fruchtig in der Nase, aber dann weiß ich nicht genau was.
Und zum Schluss wird es nochmal wieder sauer. Oh, the gift that keeps on giving. Der hört überhaupt nicht mehr auf, der Mann.
Ja.
Ah, okay, interesting, du kleiner Racker.
Ja.
Na gut.
Okay,
Wir trinken einfach weiter. Ich will nicht über die Ausstellung reden.
Ja. Also ich finde, wir sollten trotzdem über die Ausstellungen reden.
Dann war's das, wir sehen uns. Okay.
Ja, die erste Ausstellung, also Bodycheck, Martin Kippenberger, Maria Lasnik, die läuft vom 21.05. bis 15.09. Dieses Jahres im Kunstbau des Lehnbachhauses. Und das ist eine Ausstellung, die bereits letztes Jahr an einem anderen Ort gezeigt wurde, und zwar im Museum in Bozen. Zu den ausgestellten Künstlern, sowohl Kippenberger als auch Lasnik, sind hauptsächlich als Maler bekannt. Auch wenn sie relativ umfangreich in anderen Medien tätig waren. Martin Kippenberger hat gelebt von 1953 bis 1997 und ist oft so ein bisschen als deutscher Maler oft mit dem West-Berlin der 80er Jahre in Verbindung, während Maria Lasnik, die von 1919 bis 2014 gelebt hat, ist eine ursprünglich österreichische Künstlerin, die aber auch umfassend in New York und Berlin tätig war. Und was man zur Ausstellung vielleicht einleitend noch sagen kann, ist, dass die Ausstellung hauptsächlich Werke der beiden aus den 1990er Jahren zeigt und von da an so ein bisschen auch zeitlich ein bisschen noch in die Breite geht, aber das ist so der Fokus. Ich denke, ohne viel Wechsel, wie es der Titel auch sagt, die ausgestellten Werke beschäftigen sich viel mit dem menschlichen Körper, oft auch mit dem der KünstlerInnen selber. Und also ich stelle einfach mal anfangs eine provokante Frage in den Raum, so was denkt ihr, war der Punkt dieser Ausstellung?
Ja. Das ist schon gleich die beste Frage am Anfang.
Also das ist die Frage, die mich also seit dem Besuch also durchaus umtreibt.
Ja, mir ging es ja, ich hatte ja, als ich aus der Ausstellung rauskam, hatte ich Felix eine SMS geschickt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich zu dieser Ausstellung sagen soll.
Das war auch mein erster Gedanke, als ich... Das war mein erster Gedanke, als ich so... Also das zog sich so durch die Ausstellung durch. Die ersten 5 Minuten dachte ich mir so, ja. Dann so nach einer Viertelstunde dachte ich, was sage ich denn jetzt? Ja. Und am Ende dachte ich, ja, okay, aber was sage ich denn jetzt? Und
also es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn ich in eine Ausstellung gehe, von der ich weiß, über die müssen wir reden, ich gucke eben erst einmal rum, dann bleibe ich grundsätzlich immer in irgendwas hängen, da renne ich dann hin und da fange ich dann an, Notizen zu machen. Und hier hatte ich so dieses, du kannst ja quasi durch den ganzen Kunstbau durchgucken, du siehst ja auf einen Blick, wenn du diese Rampe da runterkommst. Und ich bin an nichts wirklich hängen geblieben. Die Lasniks sahen halt aus wie Lasniks. Kippenberger ist mir ehrlich gesagt egal. Er ist mir jetzt nicht mehr ganz so egal, aber mein Liebling ist einfach noch nicht. Aber ich habe mir so die ersten 10, 15 Werke angeguckt und dachte, ich finde das irgendwie gut, mir gefällt das irgendwie. Aber ich wüsste nicht, was ich dazu noch sagen sollte, außer ich finde das irgendwie gut und mir gefällt das irgendwie.
Also ich weiß nicht, ob nicht die... Also ich hatte den Eindruck, dass sozusagen der Titel und das, was zu sehen ist, fand ich, hat nicht so richtig zusammengepasst. Weil klar gibt es Körperbezüge, klar haben die sich mit ihrem eigenen Körper ausgesetzt, aber das ist irgendwie, für mich ist es nicht unbedingt der Faden, der sich da durchzieht irgendwie.
Ja, ich finde, der zieht sich größtenteils durch. Also es ist ja schon sehr viel Körperbilder, zwischendurch kommen halt ein paar Skulpturen, also wie dieser dusselige Birkenwald, den ich, na gut, da kommt dann wieder mein Kippenberger Problem, so hey, lass uns mal einen lustigen Karlauer machen. Ich fand es schon spannend, Körper anzugucken. Also das ist auch das, was ich an Maria Lasnik so wahnsinnig gern mag. Ich liebe Maria Lasnik. Ich kenne kein Werk von ihr, wo ich da vorstehe und denke, oh, ist mir eigentlich egal. Also ich stehe jetzt mal dem, oh, ist so geil. Irgendwie keine normschönen Körper, die nicht normierte Dinge tun. Also ich bin einfach so versaut von dieser verdammten Werbe-MTV-Ästhetik, dass ich finde es so entspannend, auf Lasnik zu gucken. Mit ihren kruden, gelblich-grünen Körpergebilden, die auch gerne irgendwie mal verzerrt und dick und dann wieder dünn und man weiß gar nicht so genau, was sie machen und sie sind meistens nackt. Ich finde es großartig, ich gucke es so gern an, ich weiß überhaupt nicht warum.
Also ich fand halt die Farben total klasse.
Ja.
Das so ins Pastellig gehende, schräge irgendwie auch dann, die sich da sehr ungnädig sich selber gegenüber. Also wenn man dann, ja, wenn man ja, Fotos ist, von ihr
da,
sieht,
ja,
sieht
aber da, ja. Da ist mir jetzt schon wieder zu viel Wertung drin.
Ja, also sie ist, glaube ich, ehrlich. Also es ist so, wie sie sich sieht.
Ja, genau, also, wie sie sich sieht. Aber klar, man kann ja härter mit sich ins Gericht gehen oder man kann sich idealisiert darstellen.
Ja.
Und ich glaube, letztes...
Also sie beschönigt
letztes tut sie, glaube ich, nicht so. Ja. Das
beschönigt finde ich auch schon wieder.
Ja,
keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt so sehr, sehr...
Naja, also ich meine, sagen wir es mal so, also wenn du jetzt an irgendwie ein Dürer-Selbstporträt denkst, das ist ja idealisiert.
Ja,
ja. Ja, also
ja, die ganze Renaissance ist ja eine einzige Idealisierung.
Ja, also wenn man, ich glaube, wenn man das unter dem Aspekt betrachtet, also...
Ja, wobei es gibt genug neue sachliche Bilder, die ich abstoßend in Anführungsstrichen finde.
Also ja, gut, abstoßend hat keiner gesagt. Also,
nee, aber ungenädig ist für mich so dieses, naja, ist halt nicht so ein hübscher Körper und jetzt malt sie nur noch so. Das habe ich daraus
gesehen.
Oh Gott.
Nee.
Okay, falsch verstanden.
Also, was mir halt in der Ausstellung aufgefallen ist, als ich da durch bin, ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich mir gedacht habe, ich hätte eigentlich gern einfach nur eine reine Maria Lasnik-Ausstellung gesehen.
Ja.
Zweitens fand ich es dann auch immer so, dass immer wenn Kippenberger dazwischen kam, fand ich es, also was ich gut fand, ist zum Beispiel, Sagen wir, viele Kippenberger Werke, die so bekannt sind, finde ich immer, also mir das Adjektiv, was mir dazu einfällt, finde ich immer so ein bisschen großkotzig. Mhm. Und ich fand, 80er. Ja, ich finde, das galt jetzt für die ausgestellten Werke gar nicht. Die Werke, die von ihm gezeigt wurden, die haben eben nicht diese Großkotzigkeit, sondern da ist schon eine gewisse, ja, natürlich, also natürlich sieht er sich unter bestimmten, also Männlichkeitsaspekten, aber es ist auch da vielleicht ein bisschen ehrlicher als...
Das fand ich auch. Ja. Also die Ausstellung hat es immerhin geschafft, mir meine komplett grundschlechte Laune Kippenberger gegenüber ein bisschen zu vertreiben.
Ja, was ich halt fand, ist, was mir jetzt zu unbestimmt war, so immer wenn dann Kippenberger bestimmte Werkgruppen eingeleitet und vorgestellt wurden, dann dachte ich mir so, okay, jetzt kommt eine Gruppe und dann kommen irgendwie zwei oder drei Werke. Und ich hatte keine Ahnung, wie viele Werke gibt es jetzt überhaupt zu Fred the Frog? Mhm. Wie viele Werke gibt es jetzt überhaupt zu diesem, wie heißt es, mit den Händen gemacht oder Hand-Painted Pictures? Also das Problem ist, ich habe nie einschätzen können, wie umfassend ist es eigentlich die Auswahl, die mir gezeigt wird. Sind es 20 und ich sehe nur zwei, dann ist es mir zu wenig, um zu verstehen, worauf Kippenberger hinaus will.
Ach so, das Floß der Medusa, ja, an zwei verschiedenen, also räumlich verschiedenen, ja, Orten Sachen, ja, präsentiert werden. Einmal hinten rechts im Eck, einmal dann eher in der Mitte.
Ja.
Eben auch das, was du meinst mit diesen Handpainted irgendwas. Ich dachte auch so, immer wenn so ein, also die Einladungstexte, die Wandtexte, über die wir wahrscheinlich auch nochmal reden möchten, die waren ja ungefähr 18 DIN A4 Seiten lang. Und wenn du dich dann halb durch sie durchgekämpft hast, hast du schon keine Lust mehr. Und dann hast du angefangen, die Bilder anzugucken und dann kam schon der nächste Text. Ich habe selten so viel Text in der Ausstellung gesehen, der mich aber lustigerweise, nee, nicht lustigerweise, ich fand den fürchterlich.
Ja.
Ich habe noch nie so einen Erklärbär-Text, so dieses, guck mal, was ich mir Gedanken gemacht habe, Text gelesen.
Und vor allem dann viel, also erstens mal war es super verschwurbelt, was mich schon immer ärgert. Mhm. Und zweitens, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber gut, jeder sieht Sachen anders, alles cool, aber es gab Sachen, die habe ich beim besten Willen nicht raussehen können. Also zum Beispiel die Referenz auf Arnold Schwarzenegger als Terminator.
Ich hatte auch das Gefühl, das war eine hübsche Grundidee, ich habe es aber auch nicht wirklich gesehen.
Aber die Frage ist, ob das nicht in einem anderen Bild der Serie
ja, aber dann soll es da hängen, wenn der Text
spielt
auf den Terminator an, dann zeigt man das von
hinten. Genau, und das war so ein bisschen mein Problem. Also immer wenn ich dachte, jetzt wird Kippenberger interessant, dann waren es drei Werke und dann war einfach diese Gruppierung weg und dann kam das nächste thematisch. Und war für mich immer so, also um das wirklich interessant zu machen, möchte ich jetzt gerne mehr von dieser Serie sehen, um das wirklich umfassender beurteilen zu können. Und das war immer so ein bisschen meine Problematik. Und ich finde hingegen von Maria Lasnik, weil ihre Bilder halt eben ja nicht so gruppiert sind, also irgendwie ein bisschen sehen, fand ich, also man hat ihre Werke, wenn man so durchgegangen ist, also Stück für Stück immer einzeln bewerten können. Mhm. Und dann, man hat quasi alle Maria Lasnik Werke also als eine Gruppe, also in Anführungszeichen so als eine Gruppe sehen können. Und dann, also ich hatte das Gefühl, ich habe einen viel umfassenderen Einblick in ihr Wirken, in ihre Malerei, in ihren Ansatz bekommen als eben bei Kippenberger, weil das war immer nur so Spotlights. Und dann, wo ich das Gefühl habe, so jetzt möchte ich noch in die Tiefe gehen, dann war schon wieder weg.
Ja, Kippenberger fühlte sich so ein bisschen reingewirkt an,
ja, die Ausstellung. Ja. Was natürlich auffällt, der Kunstbau ist ein relativ großer Raum, was ich ja schon in der Einleitung auch gesagt habe, die wurde natürlich erst für das Museum in Bozen konzipiert und dann dort ausgestellt. Ich nehme an, es hat dort andere Räumlichkeiten gegeben, weil die Größe des Kunstbaus ist nicht mal annähernd ausgenutzt. Also hinten in der einen Ecke zum Beispiel, also links von der Rampe hin gar nichts, wo üblicherweise sonst noch was ist. Es wurden keine Mittelstellwände oder so aufgebaut. Also wir haben ja schon extrem dichte Ausstellungen, also Klee Kandinsky oder
diese Propaganda-Ausstellung, die wurde
Propaganda, auch, ja, also,
die bestand ja quasi nur aus Stellen.
Also man merkt, dass die Ausstellung von anderen Räumlichkeiten konzipiert war. Aber es ist so ein bisschen schade, dass jetzt quasi für diese Ausführung, dass sie nicht nochmal versucht haben, eben weitere Werke zur Ausstellung mit reinzubekommen. Also das wäre jetzt, fände ich jetzt, um die Ausstellungssituation im Kunstbau auszunutzen, dann hätte man vielleicht Kippenberger auch noch umfassender präsentieren können.
Wobei ich eigentlich ganz schön fand, dass mal ein bisschen Platz war. Also es war jetzt nicht alles schlimm.
Fand ich auch ganz okay.
Ja. Aber wie gesagt, was du immer meinst, eben sobald du dich in irgendeine Serie reingeguckt hast, war sie halt schon zu Ende.
Also es war tatsächlich mehr so ein, ja, wie du sagst eigentlich, es war viel angerissen, aber ohne, dass man jetzt einen Eindruck hatte, man hat die Essenz dann des Ganzen.
Oder man hat die Chance, da wirklich in die Tiefe zu gehen.
Man hat die Essenz von dem Werkkomplex irgendwie gesehen, sondern mehr so, war mehr so ein Teaser eigentlich, dachte ich manchmal. Ich möchte mal kurz auf das Lasnik ungnädig kurz nochmal sagen. Nee, also ich glaube, und ich habe das gar nicht wertend gemeint im Sinne von hässlich, schön, weil ich glaube, sie bewegt sich ja außerhalb der Kategorie. Sie hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass sie quasi eine Art Körperbewusstsein malt oder ein Körpergefühl malt. Mhm. Und ich glaube, deshalb glaube ich, ein Körpergefühl kann gut oder hässlich sein, aber ich glaube, deshalb meine ich, manchmal kam mir das Gefühl, das sie von sich selber hat, kam mir manchmal so ein bisschen ungnädig vor, was ich nachvollziehbar finde, weil manchmal fühlt man sich halt scheiße irgendwie in Anführungszeichen. Ja, okay. Aber, und ich glaube, ich fand es jetzt auch, also ich halte die Kategorie für schön oder hässlich falsch, sondern es war interessant und interessant ist viel besser als schön oder hässlich.
Sowieso, also wahrscheinlich gucke ich sie deshalb auch so gern, weil, weißt du, die sind einfach so anders als das, was du sonst an weiblichen Körpern geboten kriegst, ganz egal, ob jetzt in Medien oder in der Kunst oder in 2000 Jahre verdammter westlicher Kunstgeschichte. Es ist einfach so entspannt, Lasnik zu gucken.
Also mir ist, also Stichpunkt Lasnik, also mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Also wenn man zum ersten, also es ist zum ersten Mal, dass ich wirklich, also es gibt ja, glaube ich, kein modernes Kunstmuseum in Westeuropa, wo man in der Dauerausstellung nicht mindestens auf ein Bild von Maria Lasnik trifft. Meistens Selbstporträt auch im Lehmbachhaus, gibt es ja diese, wo sie auf dem Motorrad sitzt. Mhm. Was ich immer schön finde, aber ich zum ersten Mal habe ich das Gefühl, also habe ich irgendwie so einen Haufen gesehen und einfach ein paar Sachen zu entdecken. Und dann sind mir, also was mir aufgefallen ist zum Beispiel, was ich also interessant fand, sie zeigt immer ihre Gesichtszüge, also aber sie zeigt nie, was auf dem Kopf ist. Ob sie eine Kopfbedeckung hat oder Haare oder so. Sie zeigt eigentlich immer nur den Umriss ihres Gesichts. Sie zeigt nie Haare oder sonst was.
Bis auf die Zeichnung dieses Science-Fiction-Selbstporträts, die ich ziemlich super fand.
Ja,
da
okay. Da
haben sie irgendwelche Drähte auf dem Kopf und solche Sachen.
Ja. Nee, aber in ihren Porträts und immer, wenn sie ihren Körper zeigt, du siehst nie irgendwie, was auf ihrem Kopf ist. Das macht vielleicht auch ihren Stil dann so ein bisschen einzigartig, weil du einen kompletten, also manchmal verschwimmen auch die Körperkonturen so und eigentlich ist nur dann das Gesicht relativ stark ausgeprägt und sie malt es eben auch markant, also mit Backenknochen, die so ein bisschen seitlich vorstehen und also es ist ein sehr ausdrucksstarkes Gesicht und ich glaube die Tatsache, dass sie eben am Kopf sonst nichts drumherum malt, macht einen ganz spannenden Fokus eigentlich auf das, was in dem Gesicht passiert, ihre Mimik, ihre Gestik und so. Also das ist zum Beispiel ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, oder ein stilistisches Merkmal, was mir jetzt eben zum ersten Mal wirklich bewusst aufgefallen ist bei ihr. Und dann auch die Tatsache, dass manchmal eben so ein Surreale abgleitet mit irgendwie Anlehnungen an Francis Bacon, also gleich relativ am Anfang, ist ein Bild, das also ein frühes Bild, das ist oder frühes Bild, also von 1980, der Sprechzwang, dass das der Körper so diagonal von rechts unten, also schiebt sich, also schießt fast ins Bild rein und der Kopf ist in den Nacken geworfen und im Gesicht sieht man eigentlich fast nur den offenen Mund, also wie so eben dieses Sprechzwang. Ich muss mich äußern, und da gibt es ja auch von Francis Bacon einfach auch so viele solche Bilder mit diesen wirklich weit aufgerissenen Mündern. Und also das fand ich einfach richtig klasse. Also mit Titel und mit dem, was es ausdrückt, einfach auch dieses, zu dem Zeitpunkt ist sie ja 1919 geboren, hat, glaube ich, in den 40er Jahren in Österreich auch Malerei und sowas studiert, aber sie kommt ja, glaube ich, erst wirklich ab Ende der 60er, 70er und dann 80er Jahre wirklich in den Fokus der Kunstwelt. Um 80 rum, glaube ich, kriegt sie erst eine Professur, wo sie zum ersten Mal irgendwo an der Kunsthochschule lehrt. Also sie kommt ja also mit ungefähr 60 Jahren. Also man hat das Gefühl, da bricht was aus ihr raus, so Jahrzehnte lang geschaffen.
Ja, wobei, es war ja vorher schon da. Also ich weiß nicht, ob ihr den Iris, diesen Kurzfilm angeguckt habt, der war 10 Minuten lang. 71, das fand ich, 71 genau, den sie in New York gedreht hat, als sie in New York gelebt hat in der Zeit. Und das fand ich auch sehr augenöffnend, Also in dem Film sieht man halt, ich nehme an, sie ist hinter der Kamera und sie filmt einfach eine nackte Frau, die da einfach rumliegt. Sie filmt verschiedene Positionen des weiblichen Körpers, auch aus ungewohnten Perspektiven, sagen wir es mal so. Du hast nicht den Male Gaze, du hast keine Erotik, es ist einfach nur, wir gucken uns eine nackte Frau an. Was ich interessant fand, war, dass die Scham nicht rasiert war, die Achseln aber ganz perfekt. Fand ich so persönlich aus feministisch-historischer Körperbehaarungssicht sehr spannend. Was ich dann aber lustig fand, so ungefähr nach 5 Minuten geht die Kamera so ein bisschen von dem Körper weg und geht auf den Zerrspiegel, der hinter dem Körper steht. Und dann sieht man diesen Körper halt nur noch in diesen Spiegelungen. Und da habe ich zuerst gedacht, ah, guck, das sieht ja aus wie ein Lasnik-Bild. Also wirklich so total doof. Auf einmal war irgendwie klar, wo diese Perspektiven herkommen. Oder diese Idee, den Körper zu fragmentieren und anders wieder zusammenzusetzen. Deswegen fand ich den Film...
Es hat aber auch so ein bisschen was von Pipi Lotti Rist, oder? Irgendwie so.
Bisschen, ja.
Ja, aber das war nicht vor Pipi Lotti
Rist. Ja, natürlich, klar. Eben, das ist ja eigentlich so, der eigentliche Witz. 70, stimmt, hups. Genau, eigentlich der eigentliche Witz an der Geschichte, dass quasi das so Pipi Lotti Rist vor Pipi Lotti Rist war.
In dem Fall fand ich den Text sogar, Ausstellungstext sogar ganz gut, weil der dann auch dargelegt hat, dass sie ja dann Trickfilmzeichnerin also, oder Trickfilm machen gelernt hat, dass sie da Kurse wohl belegt hat, dass sie in New York war. Und ich denke dann teilweise die Techniken auf diesen Film übertragen hat. Also ich fand auch gerade der Soundtrack mit diesen Soundeffekten hat da schon sowas auch was Zeichentrickartiges. Und es gibt ja von ihr tatsächlich auch, wenn man in anderen Ausstellungen ist, gibt es ja auch wirklich Zeichentrickfilme, die sie gemacht hat. Mhm. Also einfach mit animierte Zeichnungen. Also ich denke, das spielt sogar vielleicht ein bisschen mit rein, diese eben verzerrte oder Perspektive.
Ich fand nur einfach meinen eigenen Gedanken so albern, in einer Ausstellung zu sitzen von Maria Lasnik und zu denken, ach guck mal, das sieht ja aus wie Maria Lasnik. Das ist so, oh, vielleicht war ich noch ein bisschen müde. Aber ich fand es generell spannend, sie mal eben nicht als Malerin zu sehen, weil ich kannte bisher wirklich nur Gemälde von ihr, also ich kannte ihre Filme nicht und ich mochte die Zeichnung auch einfach sehr gern. Du hattest gerade eben gesagt, dass sie ihre Körper immer so ausfasern oder ausfransen lässt oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast. Also, dass die so nicht mehr scharf sind an ihren Rändern. Und das fand ich bei den Zeichnungen so spannend, weil dadurch, dass du mit Bleistift arbeitest, hast du halt diese fiese Linie. Und trotzdem sah es sofort nach Lasnik aus. Also, da waren dann die Verzerrungen eben nicht an der Außenseite der Linie, an der Begrenzung des Körpers, sondern innen drin. Da spielte sich dann innerhalb der Linie was ab. Also, ich fand die Zeichnung eigentlich fast noch toller. Ach, totales Lasnik-Fangirl hier.
Ja. Ich muss sagen, um mal wieder zu sagen. Nee, zu Kippenberg, um mal zu Kippenberg zurückzukommen, was mir eigentlich wirklich an Kippenberger gut gefallen hat, waren die Skulpturen. Die fand ich richtig gut.
Also gut, den Birkenwald fand ich
kacke. Nee, fand ich auch gut, aber okay.
Aber die Familie Hunger war fantastisch. Die fand ich richtig geil.
Familie. Das war so, ja genau, ja. Genau das mit genau. Ich habe jetzt gerade Hunger verstanden.
Also,
nee, genau. Hunger, genau.
Genau. Oh
Gott. Ich fand den Birkenwald auch irgendwie stimmig. Ich habe sehr gelacht über die Lampe, die da an dem oder die Straßenlaterne quasi, die in den Betonpfeiler eingelassen ist.
Ja.
Und die Familie Hunger, genau, das fand ich sensationell. Auch mit dem Louis Vuitton.
Ja. Also stark. Familie Hunger, vielleicht sollen wir es erklären, das sind eben wie viel? 6, 9? Ich habe gar nicht mitgezählt. Einfach
irgendso. So
Styropor, Poly, weiß der Geier was, Figuren, also irgendein Kunstmaterial, das ist einfach so ein bisschen Osterinsel, einfach so große Klötze und die haben halt alle ein Loch im Bauch. Ich musste irgendwie an Archipenko denken. Ich glaube, der Ausstellungstext nennt Henry Moore natürlich naheliegend. Und was ich an dieser Aufstellung, die stehen halt in Ausstellungskisten. Also die stehen anscheinend in den Kisten, in denen sie transportiert wurden. Und der Witz an dieser Skulpturengruppe ist eben, dass diese Ausstellungssituation nicht oder diese Aufstellsituation nicht vorgegeben ist. Also da auch wieder der Wandtext immerhin. Hey, den habe ich mal bis zu Ende gelesen. Da stand halt, dass die Skulpturen auch schon mal in der Sauna ausgestellt waren. Und ich hatte mir noch was anderes notiert, aber ich finde es natürlich mal wieder nicht. Was haben wir noch?
Was dazu kommt, ist, dass eben auf diesen Transportkisten ist quasi wie so aus Geschenkpapier
so ein Louis Vuitton-Muster.
Louis Vuitton-Muster einfach teilweise einfach also als Rechteck oder Quadrat einfach draufgepappt.
Ja, das war so einerseits natürlich auf die Kommerzialisierung der Kunst angespielt. Ich fand es auch so ein bisschen, es hatte auch so ein bisschen was von Warhol vielleicht irgendwie so.
Ich fand einfach generell lustig, dass das da eben nicht vorgegeben ist, wie möchte ich mein Kunstwerk präsentiert haben, sondern ach, stellt die Dinge doch einfach hin, wo ihr lustig seid. Und dass sich dann natürlich immer ein anderer Kontext ergibt, wie einem der Wandtext dann auch gut erklärt hat.
Genau, und da auch wieder Kippenberger muss nicht oder möchte natürlich immer lustig sein, da auch die Referenz zum Hitchcock-Film Das Fenster zum Hof, wo auch eine Also ich, das sagt der Ausstellungstext, ich kenne den Film gut, aber daran erinnere ich mich jetzt nicht.
Überhaupt nicht. Ja,
deshalb mit Vorsicht zu genießen, aber also im Ausstellungstext steht, dass es sozusagen im Fenster zum Hof von Hitchcock soll eine Bildhauerin vorkommen, die auch für ähnliche Skulpturen mit Löchern fertigt, und auf die Frage, wie das denn heißt, sagt sie Hunger. Ja, fand ich witzig.
Ich mochte aber diese Vielschichtigkeit. Du kannst ja jetzt natürlich eine große sozialkritische, ich meine, Figuren mit Löchern im Bauch, die Familie Hunger heißt, kannst du fast Käthe Kollwitz irgendwie reanimieren für. Und gleichzeitig kannst du halt denken, oh, da steht halt
Stuhl vor, genau, funktioniert halt,
nicht lustig.
Genau,
geht sieht halt auch. Gut aus. Ja. Eben. Aber das ist immer so grundsätzlich mein Problem mit Kippenberger, dass halt immer so witzig sein will. So eben dieses, ich gehe jetzt in den Birkenwald, in meine Pillen Birkenwald.
Ja, so ungefähr.
So hieß die Skulptur, und da habe ich dann schon dieses, ach, Fresse. Echt,
nee, ich fand das, nee, mich immer es hat gut für mich funktioniert.
Nee, das mochte ich nicht. Also ich finde, es gibt fantastische Werke von Kippenberger. Also mein Liebling ist natürlich, ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen. Also dieses Bild, was eben, wo offensichtlich ein Hakenkreuz drauf ist, und das heißt eben, ich kann
oder hier, also hier in dem Fall so vielleicht da ein Punkt, also was ich, dieser Arm, der so ein bisschen ins Bild reinreckt, der so eingegipst ist und wo so ein bisschen irgendwie so Gase oder so Metall wegsteht, wo dann drauf steht, Heil Hitler, ihr Fetischisten, das Bild.
Genau. Das ist völlig an mir vorbeigelatscht. Ja. Da bin ich vorbeigelatscht. Das habe ich nie gesehen.
Okay. Ich fand auch die,
mir jetzt nicht zeigen, passt schon.
Die Zeichnungen auf Hotelpapier fand ich auch sehr schön, weil, auch das,
ja.
Weil das ja, das war einfach super, weil das so das Hotelpapier einfach hat dem Ganzen so einen offiziösen Charakter verliehen irgendwie.
Und gleichzeitig so einen heimatlosen Hut.
Genau.
Also es war gleich das erste Mal, als ich Kippenberger eben nicht als, hey, ich mache mal einen Witz über die Kunstszene, sondern ich versuche wirklich mal Kunst zu machen. Also ja. Ich unterstelle ihm nicht, dass er die ganze Zeit, nee, habe ich nicht gesehen, ich will ihm ja gar nicht unterstellen, dass er sich nur einen Witz machen wollte. Ich glaube, ja gut, die Kunstgeschichte wird mir da widersprechen. Ich kann mit ihm halt einfach nichts anfangen, weil ich bei ihm und bei vielen anderen Künstlern, männlichen Künstlern der 80er Jahre halt immer das Gefühl habe, hey, während ihr eure Witze drüber macht, haben viele weibliche Künstlerinnen es noch nicht mal geschafft, als Künstlerin ernst zu nehmen, weil Kunst halt Männerscheiß ist. Und deswegen bin ich auf Leute wie Kippenberger einfach seit 20 Jahren schlecht gelaunt, was der Mann wahrscheinlich nicht
will. Ich wollte gerade sagen, was kann denn Kippenberger dafür?
Also weil er auch einer von den Jungs war. Ja, eben, genau.
Hat er sich ja nicht ausgesucht.
Die rollen alle am Tisch die Augen wahrscheinlich zurecht, aber wie gesagt, deswegen war Kippenberger bei mir einfach, der hat einfach verloren. Wie gesagt, es gibt tolle Werke von ihm. Ich mag auch seinen gekreuzigten Frosch sehr gerne. Zuerst die Füße ist einfach ein großartiger Titel. Mhm. Aber ich hatte mit Kippenberger einfach immer ein Problem. Und nicht nur mit Kippenberger, sondern eben auch mit den Jungs halt. Die coolen Kunstsäuer halt. Schnarr, ich geh weg. Und das immerhin hat die Ausstellung geschafft. Dass ich eben auch gerade die Zeichnung Das Floß der Medusa, er sich dann halt mit dem Gemälde Das Floß der Medusa von Gericho auseinandergesetzt hat, da eben auch Zeichnungen zugemacht, die ich verletzlicher fand als alles, was ich bisher von Kippenberger kannte.
Und das sind dann auch Werke, die sind ja wirklich dann, glaube ich, zum Ende von seinem Leben. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, also er ist ja relativ jung gestorben. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, woran.
Leberkrebs.
Also ja, aber dann stehen eventuell schon zu einer Zeit, wo er eben schon leidet und wo er sich eben mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzt. Und dann also auch schon bei den Handpainted Pictures, wo er sich mit dem Körper auseinandersetzt, wo er sich irgendwie zwar trotzdem immer auf irgendwelche Athletenkörper setzt, aber immer auf eine gewiss groteske Art, also nicht heroisiert, also so irgendwie die Heroisierung so ein bisschen untergrabend.
Das fand ich eben nicht, da hatte ich wieder das Gefühl, okay. Du tust nur so. Aber wie gesagt, das mag jetzt echt mein verdammtes Kippenberger
und vor. Aber spätestens beim Fluss der Medusa, was ja jetzt ein Werk ist, also um ein bisschen auszuholen, da geht es ja um ein tatsächliches Schiffsunglück. Und das sind die Überlebenden von diesem Schiffsunglück, die alle, also das Werk von Géricault ist eine riesige Leinwand hinter dem Louvre, und das ist wie so ein Haufen von diesen Überlebenden, die auf dem Floß liegt und teilweise dem Sterben nahe mit dem Dings und Wasser, und ganz im Hintergrund auf dieser Riesenleinwand mit einem ganz, ganz kleinen Schiff, das zur Rettung naht, und einer sieht man, der so winkt. Aber das sind halt Leute, ja, die wirklich auch eventuell schon, was weiß ich, wie lange sie auf diesem Floß rumtreiben, eventuell schon mit ihrem Leben abgeschlossen haben. Und was Kippenberger in dieser Serie macht, ist, er nimmt quasi jede einzelne Figur aus diesem Bild und reflektiert seinen eigenen Körper da rein und malt, oder er macht eben diese Grafiken, diese Lithografien, die ausgestellt sind. Also die Lithografien sind in dem Sinne gut, weil die das Gefühl geben, ein umfassenderes Gefühl von seiner Auseinandersetzung mit diesem Fluss der Medusa zu geben, als jetzt die beiden Leinwände, die ausgestellt sind. Wo ich halt sage, das ist mir halt ein bisschen zu, das ist mir zu wenig, um zu begreifen, also genau wie er das umsetzt. Also es hätte vielleicht zum Beispiel auch geholfen, wenn irgendwo eine Reproduktion vom tatsächlichen Fluss der Medusa gezeigt worden wäre. Damit, also
das hätte geholfen. Ich habe auch tatsächlich viele Leute davor stehen sehen, die das Handy gezückt haben und das nochmal dann rausgesucht. Aber okay. Ich fand auch die Verbindung, also die Ausstellungstexte und der Kurator, die Kuratoren haben ja immer so ein bisschen nach der Verbindung gesucht zwischen Lasnik und Kippenberger und ich fand das ein bisschen artifiziell irgendwie.
Ja, also, das war glaube ich das Grundproblem. Ja.
Ja, und deswegen habe ich am Anfang diese Frage zur Ausstellung gestellt. So, was ist jetzt, also du kannst beide Künstler hängen, du kannst beide Künstler zusammenhängen, aber es wirkte für mich so auf so, ja, teilweise erzwungen.
Und das Lustige ist, die offensichtlichste Verbindung, die wird zwar genannt, aber darauf gehen dann die Ausstellungstexte gar nicht ein, nämlich das ist Elfi Zemotan, also die spätere Frau von Kippenberger, die hat auch Lasnik fotografiert, später.
Ja.
Also da gibt's Verbindungen, über die Personen jedenfalls.
Und dafür hat man dann diesen einen spekulativen Text relativ
richtig,
am Anfang.
Genau. Deshalb fand ich das so super.
Also
Genau,
Lasnik hatte ein Stipendium in Berlin und Kippenberger war auch in Berlin, also das sind Leute, die hätten sich über diese Leute hätten sich kennen können, aber man weiß es nicht. Ja,
ja, was soll das? Weg,
ja. Ja, das ist halt weg. Wobei, was ich dazu, aber das Bild, zu dem dieser Text stand, ist eins der Bilder von Maria Lasnik, wo sie sich nicht selber zeigt, sondern andere Menschen malt, und zwar die Künstlerin Ulrike Ottinger, die hauptsächlich als Videokünstlerin bekannt, Filmemacherin bekannt ist. Tabea Blumenschein.
Die beiden haben übrigens Haare.
Ja, die auch in vielen Werken von Ulrike Ottinger mitwirkt. Unter anderem auch, und das ist jetzt ein Bezug zur Fehlfarben Folge Nummer 17.
Heißt sie nicht Oettinger eigentlich? Oder?
Nee, Ottinger meistens die Sache.
Okay.
Du denkst ans Bier.
Ja.
Und zwar,
immerhin hast du gesagt Bier und den Politiker.
Aber. Ja, und zwar, nämlich in Generations Part 2 in der Sammlung Götz im Haus der Kunst, die wir uns da angeschaut haben, gibt es den Spielfilm Bildnis einer Trinkerin von Ulrike Ottinger, wo Tabea Blumenschein die Hauptrolle spielt. Also die anonyme Trinkerin, die durchs Berlin...
Ich war zu faul zum Googlen, doch die ganze Zeit, du kennst diesen Namen,
ich glaube, in der Sammlung Götz gibt es auch noch mehr Sachen von ihr. Also
aber
daher kennen wir sie.
Wir haben tatsächlich, wir können auf diese...
Aber Frau Trinkerin, ist schon Zeit für
zwei. Ja, wir können gerne in zwei zum Wein.
So, mal schauen.
Oh, der riecht noch süß.
Der riecht total spannend, der hat sowas... Was ist denn das?
Ich rieche Staub.
Das ist so eine ganz interessante, fruchtige Note. So,
ist fast ein bisschen
so was
viel. Wie also es knallt so ein bisschen mehr.
So ein bisschen wie eine, Orange oder so. Oder?
Jasminblüte mit Kokoszucker. Nein,
kann ich nicht. Nee, irgendwas, was Zitrusfruchtähnliches, oder?
Nee.
Was dann?
Ich bin auch eher so bei irgendwas Gelbem.
Also Hagebutte vielleicht.
Zitrone wäre gelb.
Huch, da kommt jetzt aber ein Kieselstein. What the hell? Interesting.
Gutes.
Jetzt, wo du Hagebutte gesagt hast, schmecke ich natürlich Hagebutte.
Nee, das ist irgendwas anderes. Es geht in Richtung Birne irgendwas, meine ich.
Birne könnte es auch sein. Komm, gib mir noch ein paar Früchte, ich schmecke das alles.
Also ich meine,
also im ersten dachte ich tatsächlich, als ich vorhin nochmal einen Schluck genommen habe zwischendurch, dachte ich an Honigmelone beim ersten.
Also erstes ist jetzt jedenfalls merklich süßer geworden.
Ja.
Der zweite hat ein bisschen mehr Bauch, würde ich sagen.
Genau, ich meine, der zweite, der Bauch kommt vom Barrique, also der war im Fass, glaube ich. Also der gefällt mir gut.
Und so mineralischer und ist nicht so sauer, wobei, wie gesagt, der erste ist jetzt auch nicht mehr sauer.
Gehen wir nochmal auf 1 und die 1.
Okay.
Ja, beim 1 kommt jetzt das Mineralische aber auch besser raus, ja, finde ich.
Mhm. Aber der ist mehr so straight, der ist mehr geradeaus. Der 2 genau. ist so, na, ja. ich komme nochmal rein.
Mhm. Aber wenn das Mineralische weg ist, finde ich, dann bleibt so eine Süße und die erinnert mich so ein bisschen an Melone.
Ja, ich bin jetzt irgendwo bei, ich esse jetzt Bernstein.
Aber ich finde spannend, wie weit die beiden, also gut, das hört sich jetzt an, wenn ich sage, sie sind weit voneinander weg, aber die sind, also oder andersrum, wie unterschiedlich die beiden eigentlich sind, finde ich total spannend. Mhm. Dieselbe Traube, aber komplett unterschiedliche Ansätze.
Mhm. Ja. Nice, wer hätte gedacht, der kleine Kerner. Geschmack. Gut. Müssen wir wieder über Körper reden? Haben wir noch was? Ja.
Also ich glaube, ich würde gerne so auf mein, vielleicht würde ich gerne über mein Lieblingsbild von Lasnik reden. Das war die Sanduhr. Das fand ich ganz stark.
Ja, die war super.
Das fand ich die breiten Pinselstriche, der Ausdruck im Gesicht, der Ausschnitt wieder des Gesichts, der charakteristische, der glaube ich noch nicht mal bis zum Ohr, also ich glaube, die zeichnen noch nicht mal die Ohren mit, sondern das fasst dann so aus.
Ich glaube, ja, stimmt.
Super. Und wirklich ein ganz, ganz starker Ausdruck. Fand ich sensationell.
Ja, zeig nochmal. Bild, ja, genau. Ja. Nee, keine Ohren, stimmt.
Ja, aber das meinte ich auch, dass es wirklich immer nur ihre Gesichtszüge, ihre Backen, ihre Mimik sind.
Und dann fasst sie es aus quasi.
Der Rest den spart sie einfach aus. Und es hat einen ganz spannenden Fokus auf den, was die Mimik, was sie ausdrückt. In dem Fall ist es fast eben was Erschrecktes oder
Erstaunen.
Also ist es ein bisschen ambivalent. Und dann wollte ich gleich auch noch ein anderes Bild von Lasnik eingehen, was ich spannend fand mit dieser Ambivalenz.
Ich finde es halt daran eben spannend, dass ich wieder so ein klassisches Sujet der Kunstgeschichte, eben die Sanduhr natürlich, das Vergehen der Zeit, die Endlichkeit. Also in jedem verdammten niederländischen Stillleben, Vanitas-Stillleben, ist halt irgendeine Sanduhr. Oder irgendeine Uhr, irgendein Globus, halt irgendwas, was einem sagt, so, oh, die Kerze verlöscht jetzt, die Feder fällt zu Boden, oh mein Gott, ich liebe niederländische Stillleben. Und deswegen freue ich mich immer sowas.
Aber das auch, die ist halt abgelaufen, diese Sanduhr.
Naja, aber ein bisschen ist da noch drin.
Unklar, glaube ich.
Also ich habe es ist sehr leer.
Ich habe da auch länger drüber nachgedacht. Es ist entweder also ziemlich leer oder durch. Mhm.
Ja, und dann eben dieses Erschreckte, also dieses also eben Erstaunte, Erschreckte, also diese Ambivalenz. Ich fand ein Werk, wo auch noch so eine gewisse, es ist gleich das erste, was ich mir dann angeschaut habe, wenn man die Rampe runterkommt, links, das Bild Die Lebensqualität von 2001, das ist eben auch wieder ihr Körper, sie schwimmt im Meer, in der einen Hand hat sie ein Weinglas, ein Glas Rotwein in der Hand und in der anderen hält sie so hoch und unten das Meer ist klar, man sieht so irgendwie ein paar Steine, man sieht einen Fisch, der an ihrem Bein nibbelt. Und dann aber ich konnte aus der Mimik nicht ablesen, ob das jetzt ein entspanntes irgendwie so ein ist oder ob das ein erschrecktes ist. Also alles an dem Sujet schreit so, ich genieße meinen Urlaub, das ist meine Lebensqualität, aber ich fand dann ihr Gesicht ein bisschen irgendwie, hat es mir nicht ganz gezeigt, ob's wirklich jetzt Genuss ist oder.
Oder das war so ein, das war wie so ein Schulterzucken eigentlich, oder?
Ja, also
ich habe das so als Schulterzucken interpretiert, so nach dem Motto, naja, man genießt, eigentlich versucht sie tatsächlich, wie das Bild sagt, das Leben zu genießen.
Ja. Aber
irgendwas ist halt immer.
Ja.
Da sind Untiefen, irgendwas beißt dir, irgendein Scheißvieh beißt dir ein Bein. Und es gibt auch hier, man sieht auch einen Wrack auf dem Boden. Ja. Also es gibt Tiefen.
Und das fand ich total toll. Und sie malt mit relativ breiten Pinselstrichen und trotzdem erzeugt sie einfach in diesem Bild so trotz eben der klaren Form der breiten Pinselstriche relativ viel Tiefe. Also auch eben in der Mimik, wo ich mir erst gedacht habe, so sieht aber nicht aus wie ein Mensch, der jetzt entspannt ist. Also obwohl sie sagt, das ist jetzt ihre Lebensqualität.
Gibt es irgendein Bild von Lasnik, wo die Menschen entspannt drauf aussehen?
Das kann sein, aber das finde ich halt auch toll, dass sie das
gut, was ist mit dem Oettinger Bild da?
Ja, gut, das ist.
Ja, ist ja was anderes. Ja.
Ach so.
Ich fand das halt gleich von Anfang an spannend, dass sie einfach die Grauschattierungen des Lebens einfach zulässt und auch wirklich so gut darstellen kann.
Ich habe mir kein einziges Bild notiert, eben bis auf die Science-Fiction-Gesichter, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, ich will das nicht zerquatschen. Ich will das nicht totreden. Ich finde das jetzt super, ich höre euch total gern zu und das macht doch alles total Sinn, aber ich denke immer nur, ich will sie einfach nur angucken und alles von ihr haben und meine ganze Wohnung vollhängen.
Also ich möchte noch auf zwei, drei Sachen eingehen. Zum einen fand ich die Doppelbedeutung des Wortes Bodycheck fand ich eigentlich spannend, weil es ja eigentlich die Leibesvisitation ist, also beim Arzt zum Beispiel, aber auch gleichzeitig funktioniert es ja auch als Verb. Also to bodycheck somebody ist jemanden auflaufen lassen.
Ja.
Und ich
habe eigentlich nur an die zweite Bedeutung gedacht.
Ja.
Aber
gut. Ja. Gut. Und was ich auch spannend fand, dass beide Künstler waren eigentlich, also die haben unheimlich viel ausprobiert und sie waren keine Dogmatiker. Also selbst Lasnik, die irgendwie, das fand ich eigentlich einen spannenden Punkt, quasi Malerei versus Fotografie, beziehungsweise Malerei und Fotografie. Da war ja Kippenberger eher so ein mit seinem Floß, der Medusa, dass er sich da selber fotografiert hat und das dann als Ausgangspunkt für die Bilder benutzt hat. Mhm. Und Lasnik hat es eigentlich abgelehnt, weil sie sagte, es gilt die Autonomie der Malerei im Verhältnis zur Fotografie, hat dann aber doch mit ihren sogenannten Kellerbildern dann wieder doch sozusagen Bilder, also
Fotografien. Also zumindest rumprobiert.
Ja, rumprobiert. Und das genau, finde ich total spannend.
Sie hat die Leute im Keller fotografiert und dann die Fotos abgemalt, so war das. Ne?
Genau.
Aber die fand ich echt mit am schwächsten, ehrlich
gesagt. Ja, also das ist ein Ausprobieren.
Ja,
also,
natürlich, aber Gottes Willen. Ich wollte überhaupt nicht sagen, ja, also
genau,
das Snake, was hast du da gemacht?
Mir kommt es weniger auf das Ergebnis an, sondern dass sie bereit war, zu experimentieren, ob sie vielleicht ein besseres oder ein anderes, oder gut, sie hat ein anderes Ergebnis, kam raus, klar. Ja. Aber quasi das über Bord werfen von Dogmen finde ich macht einen Künstler für mich stärker als schwächer.
Auf jeden Fall. Also das natürlich, das fand ich aber auch spannend, jetzt muss ich schon wieder den Wandtext, jetzt habe ich so über den Wandtext gemeckert und anscheinend habe ich doch alles gelesen, der ja dann eben auch sagt, dass sie so ein bisschen Angst vor der Fotografie, ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort war, aber dass sie eben nicht diesen einen Augenblick festhalten wollte, sondern durch die Malerei natürlich die Freiheit hatte, alles so zu verändern, wie sie will, während Foto ja einfach gnadenlos abbildet, also vor Photoshop, was da ist. Also ich musste lustigerweise an das Zitat denken, als ich in der N.L. Biermann-Ausstellung war, wo wir danach waren, weil die ja genau das gemacht hat. Sie hat diesen einen Augenblick hingekriegt. Das fand ich einfach lustig. Ich habe die beiden Ausstellungen direkt miteinander angeguckt, deswegen war das vielleicht so ein bisschen überlappte ein bisschen.
Jo.
Ja, ein Werk noch, was vielleicht von Maria Lasnik, was ich noch ein bisschen spannend fand, weil es auch so ein klein bisschen anders ist, ist das Werk von 2010, Das Gesetz. Ganz hinten in der Ecke, es ist ein androgyner Körper, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Frauenkörper ist, notwendigerweise, der im Gras liegt, wach im Gras liegt, mit geschlossenen Augen, also im hohen Gras, und daneben sitzt eine Art Figur mit einer Hood auf Deutsch?
Mütze.
Mit einer Kapuze, mit so einer weißen Kapuze und so ein bisschen so Fratzenzähnen, so als ob es wie ein Kind aufgemalt hätte. Und meine allererste Assoziation war jetzt nicht, was man so denken könnte, irgendwie Henker oder irgendwie KKK oder so, was man ja bei einer weißen Kapuze sehen könnte, sondern ich musste an Paul Klee denken. Die Ausstellung über St. Klee und Kandinsky, da gab es aus dem Jahr 33 so ein Bild, nennt sich das Lumpengespenst, das war auch so eine braune Fratze, eben so eine Art braune Kapuze oder wie ein braunes Gespenst, so ein Überhang, auch mit so einem roten Mund und fletschenden Zähnen, was halt damals auf die Bedrohung durch die Nazis und so ging. Also ich habe es dann extra nachgeschaut, das war vielfach in Folge 9, als wir Klegerniski geschaut haben.
Wir plagen uns für die ganze Zeit selber.
Das war so meine erste Assoziation und dann kamen natürlich diese anderen, aber auch dieses Gesetz als eben etwas, also ich habe jetzt mal diese Kapuze als das Gesetz, was jetzt irgendwie da bedrückt, interpretiert, und plötzlich, man war sofort beim Faschismus und also ich persönlich und weiß nicht, ob sie das so begriffen hat.
Meine erste Assoziation war The Clash. I fought the law won.
Ja, ja.
Ich habe an Fußball gedacht, aber das ist jetzt wieder was anderes.
Ja, man muss sagen, der Rasen ist wirklich untypisch auf sie.
Ja.
Weil sie malt in Grün sozusagen, würde man nicht erwarten.
Und auch so sattgrün, also eben nicht das übliche pastellige, matschige, grau-grün-gelb.
Ja.
Haben wir jetzt eigentlich die Frage von Anfang an beantwortet, was der Sinn dieser Ausstellung
ist? Eben nicht, aber okay, das, ich glaube, das ist eben das...
Vielleicht war das der Sinn.
Nee, das ist eben meine das war eben meine große Frage, als ich rausgegangen bin. So, was war jetzt also das Konzept, außer wir können das machen, wir können Kippenberger und Lastik zusammenhängen.
Was und, ja auch okay ist.
Was auch völlig in Ordnung ist. Aber ich hatte wirklich diese Frage. Also manchmal erschließt sich das sofort, warum jetzt irgendwas irgendwie in Zusammenhang gebracht ist. Und die Frage ist bei mir immer durchgeschwebt. Und ich bin ja dann zuerst durchgegangen, habe mir meine Notizen gemacht, bevor ich mich dann erkundigt habe, ob ich fotografieren darf. Und dann bin ich es dann nochmal durchgegangen. Und ist beim zweiten Durchgehen ist es mir einfach nicht klar geworden. Also ich fand es dann halt gut, oder ich leite jetzt mal so ein bisschen vielleicht ins Fazit über, um den Kreis zu schließen mit der Frage. Ich fand es dann einfach gut, weil ich viele Werke gesehen habe, die ich interessant waren. Mehr von Lasnik als von Kippenberger, aber auch von Kippenberger. Und wie gesagt, auch Werke, die die Großkotzigkeit von anderen Werken eben untergraben und eben eine andere Dimension in seinem Werk und Wirken erschließen. Also von so her fand ich das auch gut. Wobei ich trotzdem auch im Nachgang gesagt habe, einfach nur den ganzen Kunstbau voller Lasnik, das wäre auch voll geil gewesen. Ja. Aber insofern mache ich jetzt einfach, also es sei denn, wir wollen auch bestimmte Werke eingehen, sage ich mal von meinem Fazit her, ja, gerne anschauen. Da ist viel dabei, finde ich, was sich lohnt. Auch wenn sich eben dieses übergeordnete Konzept für mich bis jetzt nicht erschlossen habe, aber das macht ja nichts.
Genau. Würde ich eigentlich auch so, also fand ich auch so, und würde ich vielleicht nochmal kurz auf die Doppelbedeutung, also ich war auch wirklich ratlos und dachte mir dann, Bodycheck. Ja, das war, die Idee war ja ein bisschen so in Richtung Leibesvisitation, weil sie beide mit den Körpern beschäftigen, aber irgendwie dann am Ende dachte ich mir so, ja, habe ich mich dann tatsächlich so ein bisschen aufgelaufen gelassen, gefühlt, weil das waren Titel, der sich jetzt dann so in der Ausstellung nicht, fand ich jetzt jedenfalls nicht so richtig wiedergefunden. Also ich habe das nicht so richtig wiedergefunden. Auf der anderen Seite, ich habe die Sachen wirklich gern gesehen. Ich habe auch Kippenberger gern gesehen. Die Skulpturen haben mir wirklich super gut gefallen. Yep. Ja, nur den Aufhänger fand ich irgendwie künstlich, aber gut, was soll's.
Ja, mir ähnlich. Also ganz ehrlich, wenn nur Kippenberger da gehangen hätte, hätte ich keinen Bock gehabt reinzugehen. Insofern bin ich jetzt dankbar, dass ich reingehen konnte, weil Lasnik da war. Ich muss zugeben, ich muss meine ganz schlechte Meinung über Herrn Kippenberger ein wenig revidieren. Und ich habe mich sehr gefreut, so viel an Maria Lasnik zu sehen. Insofern auch von mir ein Däumchen hoch. Dritter Wein, oder?
Ja, klar. Ja,
das ist sauber.
Dann.
Ich behaupte, der ist jetzt dunkler als den anderen.
Ja, würde ich auch so sehen.
Oh, Hossa. Das ist so viel an Felix Wein, come on. Ja. So viel schwere Frucht.
Ja. Ist es wirklich schwere Frucht? Also mein erster Gedanke war so...
Oh, ich finde den super schwer. Also genau meins, super süß, lecker.
Ja, mein erster Gedanke war so ein bisschen heuchgrasig.
Ja, das ist aber überraschend leicht im Mund. Der perlt sogar ein bisschen. Der ist aber sehr süß.
Oh ja.
Ah. Da fehlt mir jetzt fast die Säure aus dem Essen.
Aber es kommt noch mal, im Abgang kommt noch mal eine ganz interessante Wendung, glaube ich. Außer weil es wieder was Birniges, meine ich.
Ich habe fast ein bisschen Kork irgendwie. Also jetzt Kork im positiven Sinne, so irgendwas holzig, noch sowas anderes als einfach nur Frucht und zack.
Ja, aber ich glaube, Kräuter ist vielleicht sogar die richtige Richtung.
Ja, irgend so.
Irgendwelche Wiesenkräuter vielleicht, wie man manchmal so in diesen Art Kräuterkäse drin hat.
Ja.
Also ich meine, es ist überraschend süß.
Ja, das ist wirklich fies süß. Gut, er hat jetzt das Pech als Dritter auf dem Tisch zu stehen. Wollen wir Eiswürfel reinwerfen?
Oh, bitte schneiden. Nee, das fand ich ja ohnehin. Ich hatte mir...
Also ganz am Anfang, finde ich, hat er schon auch so eine Mineralität. Ja. Wenn man so ein bisschen durch den Mund zieht.
Also ich hatte mir...
Aber definitiv mehr süßer als die anderen.
In den Kopf gesetzt, das irgendwie in einem Weinladen zu kaufen und nicht online mal zu bestellen. Und es war super schwierig. Und auch was ich online so gefunden habe, Die meisten Kerne sind, glaube ich, eher halbtrocken oder lieblich ausgebaut.
Wogegen ich überhaupt nichts habe.
Echt?
Ich mag süße Weine.
Okay.
Ich oute mich jetzt als süßer Weintrinker. Ich mag auch gerne das Knochen trocken, aber ich finde ab und zu so richtig schlotzigen. Ja. Das ist schon geil.
Also meine Erfahrung, also vorher mit Kerner war hauptsächlich hier in München in der Pfälzer Weinstube, in der Residenz. Und was ich in Erinnerung habe, ist, dass eben Kerner trotz der Süße, trotz einer Art, auch bei heißen Temperaturen, so gekühlt im Sommer, so echt gut ging. Und wir nehmen jetzt Mitte August auf und...
Jetzt war das jetzt total rauchig.
Und dann war halt, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke, so, wenn es hier wieder 30 Grad hat, dann haben wir wenigstens einen Wein, der dann nicht irgendwie... der die Temperaturen halt auch abkann.
Ich wundere mich aber auch, weil ich kannte auch nur den Kerner aus der Pfälzer Weinstube und den fand ich immer sehr frisch und sehr klar, sehr schlicht, aber durchaus angenehm. Also die sind jetzt schon so ein Hauch komplexer.
Ja.
Aber es ist echt spannend, wie unterschiedlich die schmecken.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja eben, klar, mit Riesling haben wir auch schon relativ viel Erfahrung gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wenig Erfahrung mit Trollinger. Von so her kann ich jetzt, ich kann natürlich spekulieren, dass jetzt der Charakter kommt jetzt von der Kreuzweise Trollinger reingekreuzt, aber ich habe natürlich echt keine Ahnung.
Ja, es schmeckt jetzt wie Kuchenbuffet. Wuhu! Ich mag Kerner. More Kerner. Müssen wir weiter über Kunst reden. Wir trinken gerade so schön. Die sind alle lecker.
Ich glaube, ich weiß aber, was du meinst. Der zweite, der hat so ein bisschen was von dem Geruch, was Wunderkerzen haben, nachdem sie abgebrannt sind.
Es stimmt, aber das ist jetzt...
Also nicht negativ.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr negative Umschreibung.
Das ist eine negative Umschreibung,
aber das hat was in die Richtung. Aber in angenehmer
Form. Ich meine es nicht so negativ, mir ist kein anderer Ausdruck eingefallen.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist irgendwas... Ich frage die ganze Zeit, ob das so eine... Wirklich so eine Birne, so eine ganz... Weißt du, so eine überreife Birne? Das ist eine richtig schwere, überreife Birne. Das ist so ein bisschen das. Und dann tatsächlich so ein, gerade in der Nase, so am Ende, so das Britzelnde von dem abgebrannten.
Ja. Oh. Das ist ein bisschen mal so Silvester.
Flambierte Birne.
Das Captain's Dinner auf dem Traumschiff.
Ja. Oh mein Gott.
Ich finde die alle geil. Ich möchte die alle.
Die sind schon gut, ne?
Ja,
schön.
Aber es ist interessant. Also die Frage ist, ob es jetzt die höhere Temperatur ist, die das rausgebracht hat, oder der Kontrast zu den anderen. Also das ist jetzt, weil natürlich...
Scheißegal. Ja. Nee, ich glaube, es sind eher die Temperaturen. Ich glaube schon Hauch zu Wein. Zu Wein.
Hauch zu Wein.
Hauch zu Wein.
Ja. Zu Wein kann ja gar nicht.
Ja, ja.
Darf ich Ihnen meinen besten Freund vorstellen? Herr Hauch zu Wein.
Oh. Ja. Oh. Ja. Das wird heute nichts mehr, glaube ich.
Ja.
Jupp. Das war eins, ne?
Ja, okay.
Ja, ja.
So. Bevor wir jetzt ganz in den schlechten No-Go-Sketch abdriften, wollen wir doch weitermachen. Die zweite Ausstellung, die wir euch angekündigt haben, war eben, die wir uns angeschaut haben, Enne Biermann, Vertrautheit mit den Dingen. Die läuft in der Pinakothek der Moderne vom 12.07. bis zum 13.10. dieses Jahres. Enne Biermann ist eine Fotografin, geboren im Jahr 1898, früh verstorben im Jahr 1933. Sie war als Fotografin, war sie Autodidaktin und hat eigentlich zuerst... Sie kam aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie, war mit einem weiteren jüdischen Kaufmann in Thüringen verheiratet und hat eigentlich erst begonnen, im familiären Umfeld ihre Kinder und ihr Umfeld und andere Kinder zu fotografieren, bevor ein bekannter Geologe sie gebeten hat, Gesteinsfotografien für eine Publikation anzufertigen, und sie hat dann Gefallen gefunden und hat dann ihr Schaffen einfach Stück für Stück erweitert, ab den späten 1920er Jahren und bis zu ihrem Tod 1933 war sie eben sehr aktiv. Sie ist am 14. Januar gestorben, wenige Tage vor der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten.
In Anführungsstrichen
Machtergreifung.
Entschuldigung.
Und also man könnte auf eine Liste sagen, ihr ist das Schlimmste erspart geblieben. Ihre Familie, ihre Kinder und ihre Hinterbliebenen sind alle im Laufe der 1930er Jahre bis spätestens 1939 nach Palästina emigriert. Und bei dieser Emigration haben sie auch ihren fotografischen Nachlass, das Archiv, das aus über 3000 Fotografien und Filmen und Negativen bestand, eben Richtung Palästina versandt. Leider wurde es in Triest konfisziert und seitdem verliert sich die Spur, also ihr großes fotografisches Archiv, ihr Nachlass gilt als verschollen seit 1939. Was die Ausstellung zeigt, ist aus der Sammlung Jürgen und Anne Wilde, die eng mit der Pinakothek der Bayerischen Staatsgemeldeschaft Sammlung in der Pinakothek der Moderne verbandelt ist, und aus der Sammlung ihrer Abzüge im Museum Volkwang in Essen. Und man könnte schon davon sprechen, dass es von den Abzügen, die noch existieren, eine umfassende Schau ist. Das war zumindest mein Eindruck. Und vielleicht nochmal kurz zur einleitenden Einordnung noch. Anne Biermann wird dem sogenannten Neuen Sehen zugeordnet. Das ist ein Ansatz zur Fotografie aus den 1920er Jahren, der unter anderem am Bauhaus durch Lucia Moholy und Laszlo Moholy-Nagy sowie den russischen Konstruktivisten Alexander Rodchenko propagiert wurde und der sehr experimentell war, was Perspektiven, was Ansichten und so weiter Fotografieobjekte anging, und dadurch aber durch den experimentellen Ansatz auf eine gewisse Weise auch sehr uneinheitlich war. Aber da es ging einfach darum, die bestehenden fotografischen Konventionen aus der Zeit, die sich bis 1920 rum entwickelt haben, aufzubrechen und irgendwie einen weiteren Schritt zu tun, der vielleicht sogar dann eben den Übergang zu den Surrealisten und so weiter erlaubt.
Ist lustig, das Stichwort uneinheitlich, weil wenn mir irgendein Wort zu dieser Ausstellung, die ja nicht so irre groß ist, einfällt, ist es Einheit. Also ich fand, das war so eine wunderbar geschlossene Ausstellung, das war einfach so aus einem Guss.
Ja,
Ich weiß, dass es nicht auf Sie bezieht. Das ist einfach nur das Stichwort von der Waschung. Ja. Das ist alles. Echt, doch, fand ich schon.
Ja, ich würde eine Ausnahme machen wollen. Die Pflanzen und die Gesteinsaufnahmen, das war schon gut, aber das war, fand ich, für mich fiel das ab.
Ja. Aber so ihre Bildsprache fand ich, konnte man da auch erkennen. Ja, aber stimmt, die Pflanzen und die Mineralien, hattest du ja auch gesagt, dass das eher Auftragsarbeiten waren. Da hatte ich auch das Gefühl, dass jetzt sieht man so einen Hauch, dass das eher so, okay, ich klipse jetzt mal einen Kristall, okay. Also da bin ich auch am Anfang ein bisschen zügig dran vorbeigegangen. Und eigentlich bin ich erst bei den Gesichtern stehen geblieben, weil ich da auf einmal das Gefühl hatte, ach guck mal, sie schneidet immer alles an. Sie zeigt irgendwie nie so ein Brustbild oder ein Kniestück oder irgendwas. Und das sind wirklich wahnsinnige Nahaufnahmen. Und die Formate sind auch sehr, sehr klein. Also du bist immer irrsinnig nah dran an den Leuten.
Das ist mir auch total aufgefallen. Und ich fand, was ich am spannendsten daran fand, war, wie harmonisch es war.
Ja.
Weil normalerweise würde man erwarten, wer so dicht aufs Gesicht draufgeht. Das war wirklich im Prinzip, also so, wenn wir haben vorher von Maria Lasnik gesprochen, die wirklich auch nur so ein quasi an den Rändern des Gesichts dann schon ausblendet. Das passt jetzt hier nicht ganz, aber sie geht wirklich total nah drauf und man würde erwarten, dass das stark aufdringlich
fast rüberkommt.
Genau. Weil es zu dicht drauf ist. Aber es war bei ihr total harmonisch. Mhm. Das hat super funktioniert, wie sie das gemacht hat.
Es war irgendwie klar. Es war sehr, sehr klar.
Ja.
Und also ich meine, die meisten ihre Aufnahmen hat sie ja von Bekannten oder Freundinnen, die wurden mit Anneliese Schießler untertitelt. Und da fand ich das auch so. Und was mir vor allem aufgefallen ist, und das gilt für sie wie auch für ihre wenigen Selbstporträts, die ausgestellt sind, was für moderne Frauen das eigentlich sind. Also ein wenig Kurzhaarschnitt. Selbstbewusst, auch sie selber hat einen relativ kurzen Haarschnitt mit so einem Scheitel. Und was ich mir mit rausgenommen habe, ist, dass das, was sie transportiert hat, Also die Männer haben halt irgendwie ausgeschaut wie Männer, so wie man sie kennt. Das hätte jetzt irgendwie 1890 sein können. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt notwendigerweise in den 1920er immer reinnehmen müssen, aber ich fand, das Frauenbild war sehr modern.
Ich glaube, Männer sehen grundsätzlich eher zeitloser aus, weil sie nicht so diesen Moden, also jedenfalls in der Zeit nicht mehr so den Moden unterliegen
wie aber die Frauen. Diese moderne Frau in den 20er Jahren ist ja wirklich was ganz Neues und bis auf, glaube ich, diese eine alte Frau, die sie irgendwann mal zeigt, aber auch sonst mal, wenn sie am Strand ist und sagt, eine Bekannte irgendwie, die Tänzerin Hilde irgendwas, habe ich mir den Namen nicht gemerkt, aber selbst da sind die Haare nicht länger als die Schultern. Also es ist wirklich, also
auch bei ihren Kindern. Also ihre Tochter Helga hat sie ja auch öfter fotografiert, auch ein glasklarer Pony, super exakt.
Also das ist mir sofort aufgefallen, also dass sie, also die Progressivität, an der sie dran war, also an der sie interessiert war.
Ich fand auch gerade bei den Kinderbildern spannend, dass sie eben nicht so wie die typischen, wobei das mag jetzt an der heutigen Instagram-Ästhetik liegen, also es sind eben nicht diese typischen verzerrten Kinderbilder, sondern es ist genau der gleiche klare, sachliche Blick wie bei den Erwachsenen.
Absolut, ja.
Ja, das fand ich sehr spannend. Ich mochte natürlich wie immer die Stillleben am liebsten, wie immer. Also es gab ein Bild, das hieß Obstkorb, so von 31, das fand ich großartig. Da sahst du quasi nur eine Frucht ganz und die klebte schon so am oberen Bildrand. Ich glaube, es war eine Birne, auch ganz dunkel. Und dahinter waren vermutlich noch andere Früchte, aber die konntest du schon gar nicht mehr sehen. Dann hast du noch die Zeitung gesehen, auf der die Früchte lagen und das Korbgeflecht, was eben offensichtlich ein Korb war, in dem die Zeitung und die Frucht lag. Also das Ding hieß Obstkorb, aber wenn du irgendwas nicht gesehen hast, dann ein Obstkorb. Das fand ich großartig.
Also mich hat es total fasziniert, wie modern die unterwegs war, und zwar in vielen Dingen. Sie hat auch viele Sachen vorweggenommen, beispielsweise irgendwie hier Helgas Tascheninhalt.
Ja, ja, stimmt. Ja.
Wer kennt es nicht aus dem Internet? Ja, what's in my bag?
Aber bei beiden Kindern, aber ja auch Gerz, ihr Sohn war ja auch noch.
What's in my bag?
Gerz Tascheninhalt.
Dann auch quasi... Ihr habt ja auch den lächelnden Mann gesehen, der dann quasi immer dann näher, wo sie immer näher rangeht und dann noch einen weiteren auch Ausschnitt.
Meme, genau.
Genau, ja. Meme, total. Da hat sie eigentlich das Meme vorweggenommen, wo man quasi einen Bildausschnitt nimmt und dann immer weiter rangeht. Mhm. Unfassbar.
Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Und
ich habe die ganze Zeit überlegt, woran erinnert dich das?
Ja, natürlich. Das war, genau. Ah,
die Meme-Ästhetik.
Das war die Meme-Ästhetik. Das war alles schon da. Unfassbar gut. Und auch das mit dem Obstkorb, ja, das war wirklich zu. Eine geniale Bildidee, ja, dass man quasi sowas Einfaches nimmt, aber dann noch so eine Zeitung reinschlägt und dann wendet sich der Blick dann natürlich gleich auf die Zeitung. Was steht denn da drauf? Was war denn da aktuell gerade?
Ja.
Das fand ich unfassbar gut.
Ja, aber das war, glaube ich, auch so ein Ansatz eben von diesem neuen Sehen, dass dann halt auf Ausschnitte, auf Nahaufnahmen, also Unteransichten, Oberansichten eben nicht mehr einfach nur, okay, ich fotografiere jetzt einen Obstkorb, wie so ein Maler ihn halt in seinem Stillleben gemalt hätte. Also
so waren ja die ersten Fotos.
Genau.
Die ersten Fotos haben ja versucht,
die Bilder zu interpretieren.
Du hattest den Blick halt einfach von den Gemälden. Und deswegen sehen die ersten Fotos genauso aus wie Gemälde.
Und glaube ich, das ist der Punkt an dem neuen Sehen, dass es da eine Gruppe von Leuten gab, die gesagt haben, nee, wir müssen die Fotografie mal anders ansetzen. Und das ist eben, was, glaube ich, dann auch ein Kritikpunkt war, dass halt die Leute zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind. Was sie meinen, der Stil des neuen Sehens ist halt nicht einheitlich, sondern es war einfach eine Gruppe von Leuten, die gesagt hat, so das, was jetzt vorher war, diese malerische Komposition, ist ja alles schön und gut, aber Fotografie kann noch so viel mehr leisten und sind halt in alle so vielleicht parallel, aber in unterschiedliche Richtungen gerannt. Und hier, das glaube ich, was eben in der Beschreibung mit uneinheitlich gemeint ist. Also jeder war in sich, glaube ich, wahrscheinlich geschlossen.
Genau.
Ja. Aber du kannst nicht sagen, irgendwie Ende Biermann hat ausgeschaut wie Moholy Nagy.
Nee.
Das war eben der Punkt. Aber alle haben gesagt, so das, was vorher war, wir brauchen was Neues.
Ich fand es halt spannend, dass sie teilweise auch versucht hat, dynamische Szenen möglichst undynamisch zu fotografieren. Also ein anderes, ich weiß nicht, ob Stillleben jetzt dafür der richtige Wort ist, das Foto hieß Handwäsche, war von 32, wo du dann einfach zwei Hände im Seifenwasser siehst, die einen Lappen und ich glaube ein Waschbrett halten.
Ja.
Und eigentlich ist Waschen ja nur wirklich, du weißt, da ist die Bewegung, du kannst dann nicht die Hände ruhig halten, da passiert halt immer was. Und trotzdem sah es so aus, als hätte sie vielleicht ihre Mutter, keine Ahnung, gebeten, halt mal die Hände still. Und es sieht so undynamisch aus, obwohl du ganz genau weißt, da müsste sich eigentlich was bewegen.
Das findest du?
Ja.
Also ich habe das. Also ich weiß, was du meinst, aber ich fand, du meinst, du hättest eine Bewegungsunschärfe erwartet, oder?
Genau.
Okay. Also ich fand das total spannend, weil das sozusagen Also, ich habe da sofort die Bewegung reingesehen.
Das meine ich. Also du siehst eigentlich die Bewegung, obwohl sie gar nicht da ist, weil du einfach so gewöhnt bist, da eine Bewegung zu sehen. Vielleicht meine ich das.
Okay, gut.
Ja.
Ich fand es auch ein spannendes Bild.
Also, und ich finde es trotzdem lustig, dass wir sozusagen das auch noch verstehen können. Weil, also gut, man hat schon was mal von Hand rausgewaschen, aber nicht auf so ein Waschding, glaube ich.
Genau.
Deshalb finde ich spannend, dass wir das Bild noch verstehen überhaupt.
Das stimmt, ja.
Also, weil, ja.
Aber gerade von...
Aber ja,
ich weiß nicht. Also, ich knüpfe jetzt da mal an, also mit dieser vermeintlichen Dynamik, die eben sehr statisch dargestellt ist. Ich finde, da gehört auch die Bilderserie, ich nenne sie jetzt mal Klavierkomposition mit rein.
Ja,
die war auch toll. Die drei Bilder, also das eine hieß Andante Maestoso, eine hieß Scherzo und das andere Finale, und im Grunde zeigt es nur verschiedene Teile des Klaviers.
Das sind wahrscheinlich, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, Doppelbelichtungen, oder?
Ja, aber nur eins eigentlich.
Vor allem relativ grafische Auffassung von Tasten und den Seiten und so.
Ja, also eins, das Andante Maestro war einfach nur eine Nahaufnahme auf die Klaviertasten und die Reflexion in dem im schwarzen Klavierlack. Das Scherzo war dann einfach nur eine Nahaufnahme, ein Ausschnitt von den Seitenteilen im Flügel. Und im Prinzip Finale ist so eine Überblendung von beiden, eben Montage von beiden Sujets. Nicht von denselben Belichtungen, aber ähnlich. Und ich fand das einfach so simpel und das dann einfach auch als einfach, also wie eine Art Klavierstück, aber wie du sagst, also eigentlich, wenn du eben diese Satzbezeichnungen hörst, gehst du eigentlich von einer gewissen Dynamik aus und du hörst irgendwas und eigentlich hast du diese sehr statischen Bilder. Also es ist nicht mal so, dass die Tasten oder die Saiten angeschlagen sind. Das ist alles sehr statisch. Aber du kannst es dir bildhaft vorstellen, worauf sie hinaus will oder wo eben, dass du das Gefühl hast, und wenn ich nur lang genug dafür stehe, dann höre ich das Stück.
Ja, vielleicht ist das genau der Witz, das, was Flo eben meinte. Eben du siehst eigentlich oder du erwartest eine Unschärfe oder eine Bewegung oder du denkst dir die Dynamik dazu. Vielleicht ist das der Grund, weiß ich nicht, ich denke gerade laut, warum mir diese Ausstellung so gefallen hat. Weil du eben auch bei den Menschen, die du so nah auf der Pelle rückst, eigentlich darauf wartest, dass sie jetzt irgendwie gleich deine Nase an deine hauen oder zwinkern oder irgendwas. Es ist so ein bisschen Sesamstraßenmäßig. Was passiert dann?
Ja, also was ich noch zu den Menschenbildern sagen wollte, also zu der Modernität, und da könnt ihr mich korrigieren, wenn ich mich das, also soweit ich zumindest das überblicken kann. Also eins fand ich, habe mich noch rausgestochen, das Porträt Dame mit Monokel.
Ja.
Wo du einfach nur einen Ausschnitt von einem Gesicht hast, eine Frau, also du siehst nicht mal die Haare, du weißt gar nicht, was du so, die dir direkt anschaut und im rechten Auge hat sie einen Monokelklemmen und schaut einen wirklich schnurgerade aus dem Bild an. Und mein erster Gedanke war, wow, wie selbstbewusst, wie modern, weil in meiner Wahrnehmung war es Monokel immer, also ein Zeichen von Herren der Oberschicht. Also
ja, es gibt doch mehrere mit Frauen von Monokel, aber
ja, klar, also eben, und deswegen frage ich das mal auf in die Runde, für den Fall, dass ich irgendwas übersehen habe. Aber in meiner Wahrnehmung war Monokel immer so ein Symbol von Herren oder gerade bürgerlichen oder Oberschichtsherren. Und in meiner kurzen Recherche habe ich nichts dazu finden können, genau wie die Geschlechtsannahme. Aber ich fand das also gerade diese Darstellung, also fand ich halt echt, echt klasse. Einfach, weil es sehr selbstbewusst und es wirkte fast schon anmaßend.
Oder also ich muss gestehen, ich erinnere mich an viele Bilder, aber an dieses Bild...
Also ich musste jetzt gerade an das Bildnis der Journalistin, wie heißt sie doch gleich, also das Otto Dix Porträt, das kennt ihr auch, ich zeig's mal um, das ist die Dame im rot karierten Mantel, die auch einen Monokel trägt.
Ja, aber ist das nicht dann auch schon eine Aneignung aus derselben Zeit, weil ich behaupte, du findest vor dem Ersten Weltkrieg, findest du keine Fotos oder gemalten Bilder von Damen mit Monokeln. Weil ich habe dann
jetzt mal Suffragetten-Archive durchwühlen.
Ja, aber genau da ist Suffragetten. Das ist ja die das meine ich eben, ja, diese Aneignung dieses männlichen Symbols.
Ich glaube schon. Ich mich jetzt in Brillengeschichte auch nicht genug aus. Ich überlege gerade, ob Frauen nicht eher diese Lorgnette hatten, also diese Doppelglas an diesem Stab, den du hältst. Ich glaube auch, dass Monokel eher männlich konnotiert war.
Ja, das Monokel hing an der Kette,
hing aus der Tasche. Aber wie gesagt, in den 20ern, als Frauen dann endlich mal Hosen getragen haben und Frack und Smoking und einen Zylinder, warum nicht auch ein Monokel? Also ich glaube, das war zwangsläufig.
Das ist richtig, aber das meine ich halt mit Modernität.
Ja,
also das ist ein Sujet, das ist zum Zeitpunkt 1928, wo dieses Bild entsteht, sicherlich noch keine 10 Jahre alt.
Das mag sein.
Frau mit Monokel.
Kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann ihn kommen.
Das ist meine Wahrnehmung. Das ist eben, das meine ich, die moderne Frau, die sich eben diese althergebrachten Symbole aneignet und sagt so, nee, wir können auch kurze Haare, wir können auch Monokel, weil ihr könnt uns alle mal. Und das fand ich, also ist mir sofort aufgefallen. Und dieser eindringliche, scharfe Blick aus
gerade,
diesem Bild.
Gerade deswegen ist der Rückschwung eher so überaus dramatisch. Also dass dann nach 33 plötzlich alle wieder Zöpfe getragen haben. Mhm. Keine Ahnung. Also das ist bei jedem dieser Bilder dieser sogenannten modernen Frau habe ich ein Kloß im Hals, weil ich weiß, was 10 Jahre danach kommt. Und das,
Erstens das und zweitens, wie kurz ihre Schaffensphase eigentlich war. Also ich fand es auch hart, weil die hat unheimlich, die Technik unheimlich fein beherrscht alles. Mhm. Also auch.
Fein ist ein gutes Wort,
ja. Auch, also sowohl der Blick war ganz klar, sie hat einen unheimlich guten Blick für die Szenen gehabt, wirklich ganz schön, wie sie, also unfassbar gut, wie sie ihre Kinder, wie sie ihre Kinder fotografiert hat, wie sie an Stillleben rangegangen ist, wie sie Porträts gemacht hat, wie sie auch irgendwelche, was weiß ich, das Pantheon in Paris, wie sie das fotografiert hat. Und unfassbar guter Blick, wo man erst denkt, hat sie da irgendwas Technisches fotografiert, wo sie die Säulen so von unten hoch, wo man denkt, irgendwie sind das irgendwelche, wird da irgendwie Bier gebraut in den Dingern irgendwie?
Und man denkt irgendwie, oh, Pantheon hast du 1000 Mal gesehen, dann stehst du davor und denkst so, boah, ich nicht erkannt, wenn es nicht drunter
gestanden hätte,
weil es halt so speziell ist.
Richtig, also sie hat einen unheimlich guten Blick, sie hat auch, sie beherrscht die Technik, sie hat auch die, also in Anführungszeichen moderne Technik, sie beherrscht quasi Doppelbelichtungen, Collagen, Montagen. Sie hat auch Humor, ja, man denkt an das Bild, wo sie sich selber da irgendwie auf so einer Mickey-Maus-Figur ihr Porträt auf so einem drauf montiert hat. Unfassbar gut. Und dann wird sie dann noch relativ jung irgendwie aus dem Leben gerissen und ihre Familie dann muss in den Kriegswirren fliehen. Ja. Ihr Werk geht größtenteils unter. Also alles irgendwie ziemlich scheiße.
Aber das was halt ist und was halt in dem Sinne auch also bemerkenswert ist, dass also sogar ihr eines Werbe, also klares Werbebild, was da ist, von diesen Wasserkochern, glaube ich.
Wärmflaschen.
Finde ich auch, dass das gibt. Also wenn ich später der große Abzug gekommen wäre, stand Werbebild, hätte die das einfach nur als eins von ihren Stillleben
gesehen. Ich habe auch zuerst gedacht, schönes Stillleben und dann so, oh, okay.
Ja, also das fand ich halt toll, dass sie das übertragen konnte.
Ja.
Das Schöne ist, ein Exemplar dieses Werbeheftchens der Firma ist erhalten, ist in der Vitrine ausgestellt. Und sie hat zu ihren Lebzeiten schon Anerkennung bekommen. Und zwar, es gab eine Monografie mit 60 von ihren Bildern, die auch in einer so sogenannten Fotothek-Reihe erschien. Band 1 habe ich mir also dann noch notiert, war Lasso Mohonagi und Band 2 war sie. Und
ich glaube, man spricht immer Holny Notch aus, aber ich muss es selbst gucken. Ja, ich sag's nur.
Das
ist jetzt zum dritten Mal.
Ja, gut.
Ich wollte es nur anmerken.
Nee, whatever. Also ich fand auch wirklich die Glaskästen fand ich total aufschlussreich, weil da sozusagen das mit dem Werbebild nochmal aufgegriffen wird, weil ich stand nämlich auch davor und dachte, was, Werbebild? Interessant. Und das wird da auch aufgegriffen und das Blick aus ihrem, ich glaube, das Bild heißt Blick aus ihrem Atelierfenster, das kommt da, das hatte sie von einem Fotowettbewerb eingeschickt. Ich zitiere jetzt, der dritte Preis der Motive aus dem täglichen Leben. Zitat, Blick durch ein Atelierfenster, Zitat von Anne Biermann, Gera. Ausgezeichnet mit, da kommt jetzt irgendein Preisgeld, glaube ich, Mark 100. Besonders neuartig ist die Wahl des Motives, die Brechung der Lichtstrahlen bedingt durch das Fensterglas zu benutzen. Auch die Verteilung des Bildes durch den Fensterrahmen. Dies alles in vorzüglicher Technik.
Wow.
Ah, ja, wirklich vorzügliche Technik.
Ja. Und was ich schön fand, eben diese Monographie, die gab es als kurzes Filmchen zu sehen. Also die lag ja in der Vitrine aus und da gab es einen Film, circa 5 Minuten lang, wo eben Kurator das Exemplar durchblättert, wo man sich die Bilder anschauen kann. Wo mir auch einfach Bilder auffallen, die eben nicht ausgestellt sind. Teilweise sind sie ausgestellt, teilweise sind sie nicht ausgestellt. Teilweise sind aber oft die Bilder, Abzüge abgebildet, ja, die eben mit ihrem Archiv verschollen sind.
Ja.
Also insofern, also es ist ein bisschen tröstlich, dass sie zu Lebzeiten für ihr Schaffen durchaus anerkannt wurde und das nicht wenig. Also was die Fotografie angeht, das fand ich zumindest insofern trotz eben ihres jungen Todes konnte sie sagen wir mal eine Wertschätzung für ihr Schaffen also erfahren, das fand ich.
Ich habe das im Internet gesucht, nämlich die Monographie, ob ich das irgendwie antiquarisch finde. Ich glaube, das hieß 60 Fotos, die sind neu aufgelegt. Also die gibt es jetzt wieder zu kaufen.
Das ist cool.
Ja, irgendwie 22 irgendwas. Kann man ist machen. Ist
vermutlich wert.
Ja, absolut.
Eins wollte ich noch erwähnen, das Motiv, weil wir vorhin bei den Überblendungen waren. Das war ein Motiv, das hieß, Moment, vorgemerkt. Das war ein Kalenderblatt.
Das fand ich auch gut.
Genau,
das fand ich eigentlich so
13. Oktober, das war ein Dienstag.
Das ist ein bisschen bitter, wenn man.
Genau. Ja. Da stand drauf, das Kalenderblatt, da stand drauf, du bist dein Lebenskünstler, wenn du bis ins hohe Alter jung bleibst. Und dahinter ist eben ein Schädel abgebildet und noch so eine Art Kreisform oben drüber. Das erste, was mir aufgefallen ist, weil es jetzt 13. Oktober ist, passenderweise das Enddatum dieser Ausstellung. Und ja, und dann eben, wenn man diesen Spruch liest, also vorgemerkt, also der Totenschädel, auch wieder ein altes Sujet, auch eben Vanitas. Yeah. Ja. Aber ja, und dann eben überlappt mit der Tatsache, dass sie eben 2 Jahre später eben jung an dem Leberleiden stirbt, ja, ist es natürlich irgendwie bitter.
Ja.
Aber das, also sie hat halt, also zumindest von den Abzügen, die ausgestellt sind, die Collagentechniken, die Montagen, macht nicht das Gefühl, dass irgendwie so frivol, so ich probiere das mal aus, sondern da war eine ganz klare Idee dahinter. Vielleicht hat sie dann die Dinge, wo sie mal was ausprobiert hat, was nicht funktioniert hat, einfach vernichtet oder nie der Öffentlichkeit gezeigt. Aber ich finde, also das, was von ihr erhalten ist, ist immer, was wir auch schon gesagt haben, sehr, sehr klar.
Genau, es gibt ja den alten, unter Fotografen geht der alte Spruch rum, man wird nicht, darf, oder muss ich es richtig, kriegst wahrscheinlich nicht richtig, sag mal sinngemäß, man wird deshalb für einen guten Fotograf gehalten, nicht für das, was man zeigt, sondern für das, was man nicht zeigt.
Ja. Ja. Gilt wahrscheinlich für jede Art von Kunst.
Ja. Ja.
Und der wievielte Draft ist das? 1870.
Draft, Final,
irgendwas. Genau.
Final 3, Final
2. Ja, genau. Oh, jetzt aber wirklich Final.
Punkt Doc.
Genau. Oh. Müssen wir noch ein Fazit ziehen?
Ja, ja, ne?
Also ja, alle 3 Daumen hoch, würde ich sagen, oder?
Ja, also, ja, auf jeden Fall. Bis zum 13. Oktober. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist es ein Raum? Ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber da lohnt es sich wirklich, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, also sich drauf einzulassen. Ruhig, also ich habe auch 2 Runden gedreht, wieder mal dasselbe, so erstmal gucken, dann fragen, ob ich fotografieren darf und dann nochmal in Ruhe eine Runde gedreht. Also es war auch sehr angenehm. Dann ja, also es ist auf jeden Fall definitiv eine Entdeckung für mich.
Ja,
und die Entdeckung ist zu empfehlen.
Ja. Nick ich so ab.
Genau, also ja. Ich fand es jetzt gar nicht mal so klein. Also es sind, glaube ich, über 100 Bilder. Ich habe knapp eine Stunde war ich drin. Ich fand es super. Ich fand es nur lustig, dass das, wenn man sich den hier den Flyer und auch was so an Werbung in der Stadt zu sehen ist, das Pflanzenbild verleitet einen so ein bisschen in Richtung, geht es in Richtung Karl Blossfeld, haben wir alle schon gesehen. Mhm. Nee, haben wir nicht gesehen. Fand ich super. Unbedingt anschauen. Mich hat es total umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Fand es echt richtig gut.
Jo. Ja. Jo. Also einen vierten Wein haben wir nicht, aber noch eine dritte Ausstellung. und wie vorhin erwähnt, haben wir uns der Pinakothek Moderne auch noch die Ausstellung, oder ich sag mal Ausstellung in Anführungszeichen, Franz Radziwill, zwei Seiten eines Künstlers angeschaut. Die läuft seit dem 19.02. dieses Jahres bis zum 31.12. dieses Jahres. Und die ist im Obergeschoss in Saal 7 in der Pinakothek der Moderne zu finden. Das ist der Saal, in dem normalerweise in der Dauerausstellung die neue Sachlichkeit präsentiert wird.
Clever gehängt, wenn ich das mal anmerken
darf. Und ich zitiere jetzt mal den Ausstellungsflyer. Das ist eine konzentrierte Sammlungspräsentation anlässlich des Neuerwerbs des Werks Grodenstraße nach Wareller Hafen von 1938. Die Ausstellung nimmt im Prinzip eine Wand in diesem Raum ein und ein Podest in der Mitte des Raumes, in dem ein Bild, also Leinwand, die sowohl Verso als auch Rektor bemalt ist, ausgestellt wird. Im Grunde sind es also vier Werke von Franz Radziwill und dann noch ein Werk von Karl Schmidt-Rottluff, das da mit reingenommen wird. Zu Franz Radziwill, geboren im Jahr 1895, gestorben im Jahr 1983, gilt einerseits als eben Vertreter dieser passenderweise neuen Sachlichkeit, andererseits benutzt auch der zeitgenössische Kunstkritiker Franz Roh, der übrigens auch von Anne Biermann porträtiert wurde, ist auch ausgestellt, den Begriff für Radziwills Stil, den sogenannten magischen Realismus, weil immer wieder Einflüsse vom expressionistischen Frühwerk von Radziwill einfließen. Diese beiden Phasen haben auch auf seine Biografie eine gewisse Einwirkung. Also in den frühen 1920er Jahren malt er eben expressionistisch, was auch in dieser Ausstellung dargestellt ist, wendet sich dann der neuen Sachlichkeit zu, und Radziwill ist deswegen dann auch eine spannende Figur in den kommenden Jahren, weil er schon sehr früh dem Nationalsozialismus zugetan ist. Im Mai 1933 in die Partei eintritt. Er wird zum Kunstprofessor berufen und muss dann aber 1935 gehen, weil sein expressionistisches Frühwerk entdeckt wird. Und einerseits gilt er dann eben deswegen als entartet, also er wird auch teilweise in den Ausstellungen der entarteten Kunst diffamiert. Andererseits hat er aber auch noch weiterhin Kontakte, ist noch weiterhin parteilich, hat weiterhin Kontakte und erhält Aufträge aus dem Umfeld der Marine, der Luftwaffe und so weiter. So viel zur Einleitung.
Einleitung ist gut.
Ja,
im Prinzip war es das.
Ja, was kann man zu den vier Werken sagen? Also,
gut, für mich persönlich war das natürlich Wasser auf meiner Mühle, weil das genau die Zeit ist, mit der ich mich in meiner Dissertation beschäftige. Ich persönlich finde es immer spannend, wenn Museen sich trauen, Bilder aus den 1930er Jahren auszustellen, die eben nicht zu den sogenannten, in Anführungsstrichen, Entarteten gehört haben. Bei denen wir uns ja nach 45 drauf geeinigt haben, die sind alle super, die sind alle Kunst, und alles, was zwischen 33 und 45 offiziell in deutschen Museen hing, war alles Scheiße und Propaganda. Und Radziwill ist eben einer dieser, ja, zwiespältigen Kandidaten, eben einerseits NSDAP-Mitglied, andererseits in Anführungsstrichen entartet. Da ist er nicht der Einzige. Also es gab Maler,
die Emil Nolde.
Emil Nolde sowieso ist ja der Klassiker, aber dann eben auch, jetzt fällt mir natürlich sein Name wieder nicht ein, der gleichzeitig in der großen deutschen Kunstausstellung hing und 100 Meter weiter in der entarteten Kunstausstellung. Belling, war das Hans Belling, glaube ich? Ich glaube. Also über die inkonsistente Kunstpolitik im Nationalsozialismus gibt es diverse Bücher und Aufsätze, sollte man sich alle durchlesen. Und insofern finde ich schon spannend, dass die Pinakothek sich traut, zwei Bilder hinzuhängen, ich glaube von 37 und 38. Und eben auch relativ simpel klar macht, das sieht ein bisschen anders aus, aber dann auch nicht so richtig wie das, was vor 33 von ihm gemalt wurde. Also dieses Doppelbild, was in der Vitrine steht, wo man eben beide Rückseiten sehen kann, wo auf der einen Seite eben expressionistische Landschaft von 2021 zu sehen ist und auf der anderen Seite eine gewittrige Landschaft von 25, die eben eher diesen magischen Realismus hat, die so einen grau-grün-gelb durchzuckten Himmel zeigt, wie gesagt 20er Jahre. Und dann hängen da halt zwei Bilder von 37 und 38, die einen ähnlichen Himmel haben. Der sieht schon ein bisschen netter aus, das ist alles ein bisschen runtergedummt, sage ich jetzt mal so. Das ist so, dass keiner mehr sagen kann, das ist ganz schlimm, in Anführungsstrichen entartet. Aber man sieht eben immer noch, es ist Radziwill. Das ist sich schon der Kunstpolitik, die wie gesagt sehr inkonsistent war und es gab nicht eine Liste, wo drauf stand, so sieht jetzt die neue deutsche Kunst aus. Man sieht schon, dass er seinen Stil angepasst hat, aber er durfte eben weiter ausstellen und er hat weiter verkauft. Und trotzdem gilt er heute als eben als neusachlich. Und das ist halt dieses spannende Thema mit Kunst im Nationalsozialismus. Was die Hängung in der Pinakothek ein bisschen problematisch macht, ist, dass sie es eben wieder nicht hinkriegen, beziehungsweise dass sie eben diese Ambivalenzen meiner Meinung nach nicht deutlich genug herausarbeiten. Also zwei Räume vorher ist der berühmte Saal 13, ich kann auch gerne nochmal meinen ewig langen Blog-Eintrag darüber verlinken, wo sie eben gesagt haben, wir stellen jetzt Kunst aus dem Nationalsozialismus aus. Da hängen jetzt unter anderem zwei Bilder von dem Maler, über den ich gerade promoviere, Karl Theodor Protzen. Aber in dem Raum, wo jetzt Radziwill ausgestellt ist, hängt zum Beispiel Wilhelm Lachnit. Da hängt ein Bild von ihm, das von 36 Mädchen mit Schmuck. Sieht super bieder und brav aus, kann man als neusachlich durchgehen lassen, ist aber wie gesagt von 36, hing auch in der offiziellen Ausstellung 36, ich glaube, das hieß das schöne Bild oder so ähnlich, ich hatte es mal nachgeguckt. Kann man im Prinzip auch unter NS-Kunst subsumieren, macht man aber nicht. Und das ist halt die Frage, die ich mir bei vielen dieser Bilder stelle. Was ist jetzt NS-Kunst? Also die gab es wie gesagt nicht. Es gab nicht eine Liste, wo drauf stand, so sieht sie aus. Und was ist eben nicht? Und das hat mich so ein bisschen an der Radziwill-Ausstellung genervt, dass eben auch da wieder nicht einfach mal zugegeben wird, wir haben uns mit dieser Kunst noch nicht auseinandersetzt. Die deutsche Kunstgeschichte hat 70 Jahre lang gesagt, das ist alles scheiße, das gucken wir uns nicht an. Jetzt gucken wir zum ersten Mal drauf, wir haben noch keine finale Meinung. Das habe ich ehrlich gesagt vermisst. Aber ich glaube, die Souveränität von einem großen Museum zu verlangen, ist wahrscheinlich auch zu viel.
Also ich fand, also dann auch im Text dieses angedeutete, ja, und in diese Grodenstrasserweiler Hafen und die Farben am Himmel und das Rot, das ist dann schon ein Rückgriff auf sein expressionistisches Frühwerk. Also als ich vor dem Bild stand, ich fand das ein bisschen zu dick aufgetragen. Also es mag sein, dass er eben so ein bisschen in die Richtung geht, aber ich kann mir halt auch so eine Stimmung vorstellen. Ich finde das Bild, was da daneben ist, also dieses Muschelkalk, Muschelkalkmühle in Varela Hafen, fand ich jetzt also auch relativ klar in den Farben und jetzt gar nicht so weit weg. Also
das meine ich. Also du siehst die Kontinuität und das ist eben genau das, was wir jahrzehntelang irgendwie dumm eingetrichtert gekriegt haben. Ab 33 wurde alles anders und ab 45 wieder. Und das ist einfach Bullshit. Es gab diese Kontinuitäten.
Und ich persönlich habe jetzt diese Subversivität, die da unterstellt wird, dass er irgendwie so quasi expressionistischen Farbpalette zurückgreift, die habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
Wird die unterstellt?
Ich war mir da gar nicht so richtig sicher. Dann fand ich jetzt im Text zu dieser also wenn man das Begleitheft, steht hier so die Entstehung der Grodenstraßenwelt in eben dieses Jahr. Der grüne Himmel. Könnte so ein Freund des Künstlers eine bewusste Reaktion Radziwills auf Hitlers Ansprache zur Öffnung des Hauses der deutschen Kunst am 18. Juli 1937 gewesen sein? Oh. Hitler hatte darin die expressionistischen Maler, die himmelgrün, Wolkenschäfe gelb empfanden, angeprangert. Also das sehe ich halt nicht.
Ich meine, er malt ja genau diesen Himmel. Insofern ist das ja keine Reaktion, sondern einfach, oh Gott, whatever, dude, ich mal so, wie ich vorher auch gemalt habe.
Ja, eben, das meine ich, aber diese Subversion sehe ich nicht.
Ach so, nee, die sehe ich auch nicht. Ja. Ich sehe halt, er malt einfach so weiter wie vorher, ein bisschen reduziert natürlich, weil er weiß ja, dass er eben nicht mehr so malen darf wie vorher, aber irgendwie muss der Mann ja auch seine Miete bezahlen, muss man vorsichtig ausdrücken, was es jetzt nichts entschuldigen soll und es soll auch nicht seine Parteimitgliedschaft entschuldigen und überhaupt möchte ich keinen einzigen Maler entschuldigen, der zwischen 33 und 45 systemkonform produziert hat. Aber eben die Subversivität sehe ich auch nicht. Also Ratzeville ist auch einfach ein Kandidat, über den relativ viel publiziert wurde, weil er eben einfach so ein schönes Beispiel für, es gibt eben kein Schwarz und Weiß, wenn es um dieses Thema geht, ist. Punkt.
Ja, also was mir halt auch, also kleine Details, die mir aufgefallen sind, also was ich jetzt irgendwie, ist eher eine Fragestellung an, also jetzt also ein bisschen an die Forschung auch. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum diese gewittrige Landschaft auf um 1925 datiert wird. Er signiert es mit Ratzeville 23. Das Bild ist signiert mit Ratzeville 23 und lustigerweise klebt am Rahmen obendran ein Aufkleber von der Kunsthalle Emden, wo auch steht Ratzeville, gewittrige Landschaft 1924, und dann Ausstellungsbeschreibung, das Schild sagt um 1925. Da habe ich gesagt, also entweder gibt es neue Erkenntnisse aus seiner Biografie raus.
Vielleicht hat er das überarbeitet, ich weiß es nicht.
Also vielleicht durch die Überarbeitung, aber auf dem, ich habe extra, man kann nämlich auch eins beobachten, seine Signatur entwickelt sich. Auf dem Expressionistenbild sind es nur seine Initialen, FR, dann auf dem gewittrige Landschaft Verso, eben da ist es FR. Und dann Ratzeville ausgeschrieben und dann 37 und 38 unterschreibt einfach mit Franz Ratzeville. Name voll ausgeschrieben und Jahreszahl.
Also allein für diese Vergleiche fand ich es schön, dass sie es gemacht haben. Wie gesagt, ich bin froh über jedes Bild, was aus der Zeit zu sehen ist, damit es eben nicht in den Depots verschwindet oder eben gesagt wird, ja, ist alles Nazi-Scheiß, müssen wir uns nicht angucken. Also deswegen bin ich froh über jedes Bild, was ich zu sehen kriege.
Ja.
Aber ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt jetzt einen riesen Ausstellungsflyer produzieren muss für fucking 4 Bilder. Aber
das,
okay.
Das hat mich tatsächlich auch fasziniert, weil also gut, sie machen es transparent und schreiben, gut, wir haben hier 5 Bilder und 4 von Ratzeville, okay, aber...
Also ich finde, das ist gut, weil sie halt den Kontext erläutern, weil man sich ja fragen kann, warum hängt das da und warum hängt
das
Schmidt-Rottluff. Und der Punkt ist, die haben halt in den 20er Jahren zusammen ausgestellt, weil Rottluff eben auch in Dangast gemalt hat, wo Ratzeville später gemalt hat. Und was ich spannend fand, ist, wenn man auf die andere Seite vom Raum gegangen ist und das betrachtet hat, dann hat man quasi links den Schmidt-Rottluff von 1910 gesehen, dann in der Mitte das expressionistische Ratzeville-Bild, da was auf dem Podest in der Mitte im Raum steht. Und rechts dann diese Neuerwerbung, diese Kronstadter Brieller Hafen, an der sich halt die Subversion und das der Rückgriff aufs Expressionistische aufhängt. Das war eigentlich eine ganz schöne Ausstellungssituation. Und dann dahinter waren die beiden Neusachlichsten dann quasi in der Mitte. Mhm. Aber da hast dann auch diese...
Wobei die ja nicht nur sachlich waren, sondern eben aus der NS-Welt.
Ja, also gut, 23 jetzt oder 25 jetzt nicht.
Nein, aber das die Mühle war von 37 und hast recht.
Aber das fand ich eigentlich gar nicht schlecht gemacht, also dass du dann diese Dreierpräsentation noch hattest, wenn man das...
Ja gut, ich mag den Raum natürlich, da hängt ja halt nur neue Sachlichkeit. Aber eben auch da hängt jetzt der Georg Schrimpf mit seiner blöden Katze im Fenster, die hing halt vorher in Saal 13, in dem schlimmen Nazi-Kunstraum. Und die hängt jetzt eben einfach woanders. Nur so. Das macht mich halt wahnsinnig nervig, der Moderne. Jetzt mach doch mal einen Punkt.
Ja gut, also Saal 13, muss man natürlich sagen, ist auch in der zweiten Iteration, sage ich ganz klar, schwächer geworden.
Ja.
Muss man leider so konstatieren. Aber gut, das ist vielleicht, vielleicht kein Thema für eine Fehlfarbenfolge.
Welcome to my TED-Talk.
aber wie gesagt, ich fand es trotzdem spannend, den Abstecher gemacht zu haben. Gut, ich bin natürlich durch... manches Gespräch mit Anke natürlich vorsensibilisiert, was eben diese also auch diese Zeit des Kunstschaffens und die Bedeutung vorher und nachher beinhaltet. Also von so her, ich weiß gar nicht, wie man das empfindet, wenn man erstmal so ohne dieses Hintergrundwissen reingeht. Also,
deswegen ich bin völlig ohne Hintergrundwissen rein, muss ich jetzt mal peinlicherweise gestehen. Vor allem magischer Realismus sagte mir eigentlich eher, kenne ich eigentlich bisher ausschließlich aus der Literatur, Gabriel García Márquez.
Ja.
Kann ich jetzt in der Malerei bisher gar nicht. Ich fand es spannend, weil ich war dankbar für den Ausstellungsflyer, weil wirklich in der in der Ausstellungssituation selber, das ist ja wirklich ein recht kleiner Raum, da werden relativ, also da steht ja kaum was da dazu irgendwie. Deshalb, also ich glaube, den Flyer brauchst du schon. Und auch nach Lektüre des Flyers muss ich ehrlich sagen, ich fand es interessant, aber ich habe trotzdem noch mehr Fragen als Antworten, was ich als sehr positiv wahrnehme, weil wer hier einfache Antworten liefert, der führt, glaube ich, einen aufs Glatteis.
Das ist genau der Punkt. Vielen Dank.
Ja. So.
Dankeschön.
Ja,
ja genau.
Genau.
Deshalb, ich zitiere dich in der Desk. Es gibt keine fucking einfachen Antworten.
Genau. Ich habe mich dabei ertappt, dass also bei den Texten im Flyer irgendwann so, dass so, ja, 42, 43 steht ja in der Opposition zum Beispiel. Ich möchte eine Quellenangabe, Zitate. nein, aber das...
I ruined you for life.
Ja gut, das ist halt aber, das ist einfach wissenschaftliches Arbeiten, ja. Aber Denken, aber ich fand das durchaus... ich glaube, ich finde es gut, dass sie es machen, ja, dass sie sagen, wir nehmen diese Neuerwerbung mal als Anlass, um diese Fragestellungen wirklich aufzuwerfen. Und ich finde am Ende sogar... der Umgang mit den Fragestellungen, also wenn man den Flyer als Teil der Ausstellung mit einbezieht, ist besser als in Saal 13, weil sie einfach fokussierter, weil es fokussierter ist und weil sie mehr Tiefgang erzeugen können aufgrund dieses Fokus. Hm. Das finde ich eigentlich ziemlich gut.
Wie gesagt, ich bin froh über jedes Bild, was ich aus der Zeit sehen kann. Deswegen von mir auch ein Daumen hoch. Falls wir schon beim Fazit sind, sorry.
Ich glaube, die Bilder muss das nicht groß beschreiben. Kann man sich gerne angucken. Ich bin auch dankbar, weil es eben, also eben, Sie sagen einerseits konzentrierte Sammlungsweise, ich wollte erst den Begriff der Intervention. Also fast schon so, hier ist der neue sachliche Raum, aber hier ist eine kleine Intervention.
Ja, hier ist ein bisschen Nazi-Scheiß.
Finde ich gut, es sticht auch raus. Es ist klar, dass es eben so ein bisschen anders ist als die anderen Werke im Raum. Und wenn man sich eben die Zeit nimmt oder zumindest den Flyer mit nach Hause nimmt und da noch ein bisschen liest, dann erschließt sich das auch eigentlich relativ gut, warum das gehängt und dargestellt, also so gehängt und so aufgestellt ist.
Genau. Macht mehr davon. Macht mal eine Po auf. Damn it.
Ja. Also, wenn ihr in der Pinakothek der Moderne seid, gerne einen Schlenker machen, finde ich, lohnt sich.
Und die zwei Protzen sind Saal 13 Akku. Ja, Entschuldigung, fehle ich schon. Oh, I roll, oh, der Scheiß.
Ja, sie fand es auch. Gut, es ist klein, aber ich fand es trotzdem sehenswert. Und das Lustige ist, ich habe es nicht gleich gefunden, sondern bin erstmal so durch die Räume geirrt. Und mir ist dann erst wieder aufgefallen, oh mein Gott, was hängt hier eigentlich alles für Zeug?
Ja. Da ist ja richtig toll. Genau, das ist ja. Ich renne immer zuerst auf die falsche Seite und dann bin ich immer im Kieferraum, weil ich liebe ja meinen Anselm Kieferraum. Dann schopfe ich da ein bisschen krass und alles, dann renne ich wieder rüber zum Lehnbruch.
Es ist irgendwie geil.
Die Pinakothek der Moderne. Wer hätte es gedacht? Cooles Museum.
Aber trotzdem.
Der hängt schon sehr
Man rennt schon nicht ständig durch die Dauerausstellung.
Genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin da schon relativ fokussiert dann häufig unterwegs. Und
Ja. Gut, ich gucke mal bei Voice rein und rolle mit den Augen, wenn ich durch die Baselitze renne, aber gut.
Ja. Ah. Die Schenkung.
Ach, geh weg. Nein, Scheiß mit. Okay, anyway.
Gut, sei es drum.
Genau, sei es drum. Wir sind schon wieder viel zu lang.
Ja, okay. Normal.
Ich kann mich nie entscheiden.
Ich finde es auch heute super. Ich finde es echt super schwierig, weil jeder Wein hat sowas für sich.
Ja?
Jeder Wein hat was total für ihn spricht, aber auch so seine Schwächen.
Also wir müssen es auch nicht entscheiden.
Doch, ja. Wir ranken jetzt. Victory.
Bei den Natural Wines haben wir nicht gerankt, glaube ich.
Echt nicht?
Es gab Folgen, wo wir nicht gerankt haben.
Aber weil wir gesagt haben, teilweise waren sie so unterschiedlich.
Mir ist egal.
Zumindest die Folge, wo wir alle drei den gleichen Wein hatten, haben wir sicherlich nicht gerankt.
Ja, aber stimmt, jeder hat irgendwas. Also mein Liebling ist die 2, aber ich ahne, dass ich glaube, das ist meiner. Deswegen zählt das nicht so richtig ins Urteil. Aber den finde ich schon sehr geil.
Also jetzt finde ich, jetzt gerade im Vergleich zum ersten Mal, merkt doch deutlich, dass der den Fassausbau jetzt...
Ja, ja, da ist ein
Fass. Also definitiv das Eichenfass merkt man...
Sage ich doch die ganze Zeit.
Ja. Aber nicht... Nicht unangenehm. Aber vielleicht kommt daher das leicht, das leicht Schwefelige, was ich vorhin andeuten wollte, kommt wahrscheinlich vom Fass.
Schwefel, das ja. war es, genau.
Das, was ich vorhin so ungeschickt und unnötig negativ umschrieben habe, ist vermutlich der Fasseinfluss, dass vielleicht denkbar. Die Hölzer teilweise geschwefelt waren.
Aber 1 und 3 kann ich mich echt nicht entscheiden. Ich mag, dass der 1 noch so ein bisschen Frische mitbringt und ich mag, dass die 3 so überhaupt keine Frische mitbringt. Ich finde, der ist einfach nur süß und geil. Ich finde beide, die finde ich beide super. Ich finde alle 3 super. Dammit.
Du kannst auch einen Platz teilen.
Der 3 ist so kompromisslos süß. Ja, ich teile meinen 2. Platz. Also ich mag den 2 wirklich am liebsten, weil ich finde, der ist ein bisschen spannender. Auch wenn es wirklich nur das Fass ist. Hm. Aber 1 und 3 würde ich echt gut, ich würde alle 3 trinken. Ich bin heute keine Hilfe.
Ja. Also ich finde jetzt, keine Ahnung, vielleicht ist da eine Temperatur, ich finde jetzt den 3er gar nicht. Also klar, die Rest süß, aber ich finde, jetzt hat er auch eine gewisse Frische mittendrin.
No.
Also für mich schon. Ich finde jetzt nicht so brakelsüß, aber...
Das ist ein schönes Wort.
Keine Ahnung. Ich tue mich jetzt auch schwer, mich heute zu entscheiden.
Ja, total.
Es liegen alle nah beieinander, sind alle leicht unterschiedlich.
Oh, der 1 wird jetzt so richtig sprittig.
Ich sag einfach mal 3-2-1. Aber genau. Das ist halt jetzt einfach so dahingesagt.
Okay, jeder wählt seinen Wein auf den ersten
Platz. Also ich breche jetzt mal aus.
Ja.
Also ich finde, spannender und auch anstrengend im positiven Sinne fand ich den Zweier, weil der einfach was hat. Mhm. Der hat eine ganz eigene Note. Deshalb für mich der 2 auf Platz 1. So 1-3, schwierig. Der 3er so am Anfang, so das leicht grasige Frische fand ich super. Dann wird er süß, das spricht auch für sich. Der 1er, der ist so ein bisschen kompletter, was das angeht. Also ich, ja, lange Rede, ich mache jetzt 2-1-3.
So.
Okay,
mach mal auf.
Dann, also,
Mach mal nochmal rein, mach doch mal die 1 auf.
Wir fangen die 1 an. Nee, du hast, glaube ich, du hast gewonnen. Das
oh, yeah.
Voll gut anfangen.
Okay.
Oder?
Ja, Nummer 2, ja, ich glaube schon.
Oh, krass.
Ja.
Wir hatten ja mal das schöne Thema Winzerinnen und davon habe ich mich inspirieren lassen und auch diesmal eine Frau ausgesucht. Und zwar ist das ein Kärntner von Kerstin Laufer aus Franken, zwischen Bamberg und Würzburg.
Aus Franken?
Aus Franken. Und sie sind im Holzfass ausgebaut, genau. 12%.
Zeig doch.
Ja.
Welcher Jahrgang?
Das ist, oh, da steht ein Jahrgang drauf, garantiert. 2017. Mhm. Kerstin Laufer ist so eine relativ junge Winzerin, ich glaube, das ist noch keine 30, hat das Weingut ihrer Eltern übernommen und sie hat so 2 Serien, es gibt Weine mit weißem Etikett von ihr, die sind mehr so straight und mainstream und ordentlich und die Weine mit dem schwarzen Etikett, das hier ist natürlich ein schwarzes Etikett, da experimentiert sie einfach so ein bisschen rum und guckt, was die Trauben so hergeben und dann füllt sie so Flaschen und gut ist.
Cool.
Und ich finde es sehr geil, ich habe den bestellt bei Wir Winzer und der hat 12 Euro gekostet.
Nice.
Jo. Ich freue mich, dass euch schmeckt.
Weiß es nicht. Fang du, mach du.
Dann, also mein Wein ist von dem Weingut Manni Nössing.
Manni!
Das ist, genau, Manfred ist eigentlich. Genau. Manni Nössing ist ein Südtiroler Wein aus dem Eissacktal. Die liegen, glaube ich, alle so zwischen 500 und 700 Metern Höhe. Jahrgang 2017. Habe ich aus der Weinhandlung Bergwein, das ist in der Corneliusstraße in München, beim Gärtnerplatz, 16,90.
Nice.
Ich habe auch einen Frankenwein wie Anke. Erkennt man schon daran, dass er in Boxbeutel kommt.
Fand ich stark, dass sich das jemand traut, weil online haben ja einige
Kamera
im Boxbeutel hin und dachte, besser bringen ganz stark.
Dann habe ich vom Weingut Geiger und Söhne in Tüngersheim, das liegt nördlich von Würzburg, auch in der Nähe vom Main. Das Jahrgang 2018, Kerner, Kabinett trocken vom Schala.
Das ist ein trockener? Da möchte ich mal seinen Halbtrockenen
trinken. Tüngersheim Scharlachberg, 13,5% Alkohol, habe ich auch, also über Wir Winzer, direkt vom Winzer, und zwar hat der 6,70 gekostet.
Nice.
Wow.
Ja, also nicht
schlecht. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, genau, und das aus der Mundart-Serie. Also,
von dem möchte ich jetzt wirklich den Halt drauf trinken. Ja. Das wird die Hölle.
Ja.
Sehr schön.
Ja, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Danke.
Ciao.